yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Ich bin's, euer Stevenio. Herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ich bin hier, Samstagabend, mitten in der Nacht, es ist 23 Uhr, mit dem guten alten Bono, der gerade seine Österreicher gefeiert hat,
die gespielt haben.
Und Dennis, der sich für 140 Euro neues Mikro gekauft hat, was, was noch beschissener klingt als das alte. Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Vielleicht ist an dem Rechner irgendwas kaputt. Du hast ihn ja schon länger, ne?
Ja, der Rechner ist jetzt 7 Jahre alt.
Ja, also dein Mikro gibt quasi das Alter deines Rechners wieder.
Ist ja nicht so schlimm, ich kriege ja nächste Woche einen neuen Rechner.
Und ich sage dir, Dennis,
ja.
Wenn dein neuer Rechner da ist und du steckst das Mikro ein, wird es vernünftig klingen, kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja, bestimmt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich einfach schon so viele USB-Sachen reingeballert habe, dass hier nichts mehr richtig funktioniert.
Ja, ja. Das ist wie eine 40-plus-Frau beim Daten, ne?
Ja, oder so die 1,80 Meter Shortkings, die sich einen Tripper geholt haben bei der Mutti ihres Vertrauens.
Oh, jetzt wird's wieder sehr, du gehst dann immer sehr ins Detail, wenn ich dir so
aber
eine Vorlage 1,80 gebe. 1,80,
bist du ein Shortking?
Weiß ich nicht.
Ich dachte, mit 1,80 hast du ja dann dieses Maß, oder nicht? Ist das nicht so der Punkt? So, entweder du bist über 1,80, also ne, 1,80 ist so dieses Gardemaß, und wenn du drunter bist, dann bist du eventuell Shortking, keine Ahnung.
Steve hat behauptet vorhin, er ist 1,80, deswegen habe ich jetzt Shortking daraus gemacht.
Also. Okay. Ich bin exakt 1,80. Irgendwann hat mich mal jemand mit 1,82 gemessen. Das ist aber eine Lüge. Ich bin diverse Male danach gemessen worden. Immer 1,80. Also ich habe es auch nicht nötig, mich größer zu machen beim Dating. Ich finde das immer so, fällt das sowieso auf, wenn du, ne, von daher.
Und wie ist die Körpergröße?
Ja, 1,80 mal 1,80 bin ich halt einfach.
Ach so, okay.
Ja. Musst du auf den Dating-Sites deine Größe angeben?
Ja, da legen die Frauen ganz viel Wert drauf.
Aber du musst auch dein Sternzeichen eingeben, oder nicht? Also das ist ja das Lustige.
Ja, nicht bei allen, Bono, nicht bei allen. Aber bei Bumble, wo ich unterwegs bin, ja. Und mein letztes Date, was ich gedatet habe, hat mir erzählt, dass Männer sich immer größer machen auf den Dating-Plattformen, während Frauen beim Alter bescheißen. Das ist zumindest meine Erfahrung, weil da teilweise Damen dabei sind, wo ich sage, das ist Granny. Und dann steht da irgendwie 47 drin. Also das ist, Also, so hat jeder sein Kryptonit, ne? Männer bescheißen bei der Größe, Frauen beim Alter. Ist spannend, finde ich. Sehr spannend. Müssen wir mal untersuchen, warum das so ist. Ja. Ich merke schon, bei diesen. Ja?
Bis der Kontostand angegeben werden muss bei Dating-Sites.
Ja. Ja.
Warum nicht?
Liest man teilweise auch mal in der Beschreibung irgendwie Frauen, die sie einen sehr großzügigen Mann suchen. Gibt es schon, ist dabei. Also in anderer Form natürlich, ne? Sie möchte gern verwöhnt werden und von ihrem Mann auf Händen getragen werden, habe ich letztens gelesen. Ja, alles klar. Golddigger. Ich habe gerade eine.
Warum suchst du dir denn nicht eine Sugar Mama?
Weil das so schwierig ist.
Also, wäre aber geil, oder?
Würdest mein lieber machen, Dennis, ich möchte dir dazu Folgendes sagen.
Das ist eine gute Frage eigentlich.
Ich weiß nicht,
ob das noch was für Steve.
Ob das outdated ist, aber mir persönlich ist Glück wichtiger als Geld. Aber hey! Jeder soll das für sich selbst entscheiden.
Okay, und jetzt ganz kurz die reale Antwort.
Dasselbe, ehrlich gesagt.
Du wirst doch ständig von Grannies angeschrieben, sagst du.
Na, angeschrieben nicht, aber geliked. Ne? Du kriegst ja nicht angeschrieben, sondern die liken dich halt.
Vielleicht willst du einfach noch ein bisschen weiter in die Zukunft, beziehungsweise in das Alter rein. Dann guckst du, mit welchem Auto die vorfahren. Dann hältst du das deine 2-3 Jahre aus und dann hast du ausgesorgt, Steve.
Ja. Mhm. Klingt super. Ja, muss ich viele daten und immer aufs Auto warten und wenn es das falsche Auto ist, flüchten? Oder wie stellst du dir das vor?
Ich stelle mir das ehrlich gesagt so vor, dass irgendwann einer mit dem Rollator vorkommt und dann hast du den Alterspegel zu hoch gesetzt.
Ja, alles möglich. Aber ja, warum nicht beides? Ne? Der Favorite Pick ist natürlich toll. Eine tolle Frau, die zu mir passt und die reich ist. Aber ja, man kann ja nicht alles haben, ne?
Schreib einfach rein, junger Mann mit Zukunft sucht alte Frau mit Geld.
Okay. Wow.
Ich glaube, jetzt, ab jetzt überschreiten wir auch wirklich die Grenze, die in aktives Mobbing übergeht.
Ja, ich danke, dass dir wenigstens auffällt, Bruno.
Ich sag nicht, dass ich dagegen bin, ich möchte das nur mal sachlich anerkennen.
Ja, ist okay.
Aber lass es trotzdem passieren.
Ja.
Ich dabei.
Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch groß zu sagen soll, weil ich habe mein Statement bereits rausgehauen. Glück größer Geld und daran ändert sich nichts, egal wie ihr jetzt irgendwie mich mobbt.
Was wäre so eine Summe, wo du sagen würdest, okay, da nehme ich jetzt die 85-jährige Hildegard mit nach Hause.
Oh, Digga, nee. Über sowas will ich zum Glück, muss ich und will ich nicht nachdenken.
Nee. Sicher?
Ja.
Okay. Du und deine Denkverbote immer, ne? Das ist ja nur ja. Einfach eine hypothetische Frage, die Dennis
hat mir gestellt. Übrigens meine neue Therapeutin beigebracht. Das ganze Konzept heißt Denkstopp. Und das bringt dich dazu quasi, wenn du merkst, dass ein Gedanke angeflogen kommt in deinen Kopf, der dir ein schlechtes Gefühl gibt, einfach zu sagen Nein. Und das Geile ist, Dennis, du lachst, aber das funktioniert halt.
Natürlich funktioniert das.
Ich habe Autofahrten hinter mir, wo ich mich selber angeschrien habe, weil meine Gedanken irgendwie um ein schlechtes, mich unglücklich machendes Thema sich liefen, verliefen. Und dann, wie gesagt, Krömer, reiß dich mal zusammen. Nein. Und das funktioniert. Andere würden das Verdrängung vielleicht nennen, aber grundsätzlich funktioniert es.
Okay.
Gut, hätten wir das auch geklärt. Wir kommen zum allgemeinen Bereich. Und der allgemeine Bereich, den hat Dennis heute ein bisschen vorgeschrieben, würde ich sagen.
Das ist alles stand von dir einfach da? Nicht. Ich habe fast alles hier reingeschrieben, weil ihr habt nichts reingeschrieben. Diese
Woche. Doch, ich habe einiges reingeschrieben.
Du hast gemacht SmackDown und Dave.
Genau, das ist einiges.
Okay.
Ich glaube, das ist 100% mehr, als Bono geschrieben hat.
Ja, weil mir wurde auch erst während des Spiels von Österreich gesagt, ach übrigens, nach dem Spiel von Österreich nehmen wir Podcast auf.
Ja, aber das ist doch eine gute Nachricht für dich, da macht das Spiel doch viel mehr Spaß gleich.
Ja, aber dann habe ich doch jetzt nicht, also dann gucke ich ja Österreich, dann schreibe ich ja jetzt nicht Sachen hier rein. Also,
ja, aber in Österreich fing vor 2 Stunden an und die Woche ist ja nun lang auch.
Ja, aber ne, also mein letzter Stand war, es findet diese Woche einfach kein Podcast statt.
Das finde ich aber traurig, dass du das denkst, dass du auch so leicht darauf verzichten kannst, finde ich auch traurig.
Na, wenn mir nichts anderes gesagt wird, dann gehe ich halt davon aus, dass das so ist. Entschuldigung.
Die kann Fakten verdrehen.
Bruno, da müssen wir einfach dran arbeiten, wir beide.
Woran muss ich jetzt arbeiten? Was?
Ja, den Podcast mehr zu lieben auch. Und frühzeitig da Themen reinzuschreiben, die ja auch am Herzen liegen auch. Weißt du, ich meine.
Ja.
So, Dennis, magst du mal erzählen, worum es in dieser Debatte bei den Beamten oder bei einer Beamtin genau ging?
Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, vor 16 Jahren hat sich eine Lehrerin krank geschrieben und die hat 16 Jahre lang halt volles Gehalt kassiert. Wirklich.
Ach, das Ding in NRW war das?
Genau.
Okay.
Und das hat ziemlich was losgetreten, wo jetzt natürlich gefühlt Hinz und Kunz sagt, alter Lehrer, Beamtenstatus weg. Lehrer, absolut das Schlimmste, was jemals passiert ist, volkswirtschaftliche Schaden ist unendlich groß, kann man gar nicht mehr messen, so schlimm ist der.
Mhm.
Und die Debatte wird halt gerade publik ausgetragen. Deswegen wusste ich jetzt nicht, ob Steve darüber reden möchte, aber ich weiß auch, dass der da natürlich eine bessere Einsicht, Ansicht und Experience hat als wir beide, Bono. Er hätte mich jetzt einfach interessiert, ob das bei Steve im Kollegium, der hat jetzt natürlich Ferien, irgendwie diskutiert wird, oder ob er schon wieder von anderen Leuten sich anhören muss, du mit deinem Kackbeamtenstatus. Und beziehungsweise wie jeder überdenkt.
Ich denke, das muss man differenzieren, weil das ist wieder eine typische Bildrecherche. Das funktioniert so nicht. Ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ja nun selber irgendwie eine Wiedereingliederung hatte und einen ähnlichen Gang gegangen bin. Du wirst niemals 16 Jahre lang krankgeschrieben mit vollem Gehalt. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Und wenn das passiert ist, dann sind die Leute, die das gemacht haben, sind die einfach, das kann eigentlich nicht passieren. Weil bei mir ist es jetzt so, also ich will es bei mir erklären. Es ist so, ich war in der Klinik, ich habe eine Wiedereingliederung. Ne, das ist, also falls man jetzt sich fragt, was ist eine Wiedereingliederung als Lehrer oder generell, das läuft so, dass du anfangs mit weniger Stunden arbeitest, dann wird es in relativ kurzen Zeiträumen werden es mehr Stunden, also das heißt relativ kurz, wir reden hier von Monaten, ne? Kann man sich darüber diskutieren, ob das relativ kurz ist. Für mich war es relativ kurz, dass du mehr Stunden bekommst. Du kriegst immer mehr Stunden und irgendwann hast du die volle Stundenanzahl. So. Und wenn ich jetzt sage, als jemand, mir ist das noch zu viel, weil ich noch zu labil bin, was man bei mir ja aus dem letzten Leuchtturm rauslesen konnte, dann passiert Folgendes: Dann gibt's eine Überprüfung beim Arzt. Das heißt, sie haben es gibt einen Amtsarzt. Da musst du wie heißt das? Es gibt dann so ein Ministerium dafür, wo du die einen Arzt haben, speziellen dafür. Und da geht's dann hin. Ja, irgendwie so, was weiß ich. Und dann, da war ich und die hat, da bringst du natürlich deine ganzen Unterlagen mit aus der Klinik und so weiter. Und die stellt dann fest, ob du
arbeitsfähig bist in dem Rahmen noch oder halt nicht.
Genau,
oder?
ob du arbeitsfähig bist generell, ob du, wie viele Stunden du arbeiten solltest, je nachdem, was natürlich auch meine Ärzte empfehlen, beziehungsweise meine Therapeuten empfehlen, beziehungsweise mein Psychologe empfiehlt, mein Professor. Dann schreiben die eine Beurteilung. Und basierend darauf wird dann festgelegt, wie und ob du weiterarbeiten darfst. Und es gibt auch die Option, wenn du nicht in der Lage bist, weiterzuarbeiten, das gibt es ja durchaus, ne? Dann wirst du in die Frührente geschickt.
Ist bei meiner Mutter so passiert, ja.
So, das heißt, dieses 16 Jahre lang krankgeschrieben und volles Gehalt ist ein Märchen. Ein Märchen, das geht gar nicht.
Oder halt ein Vollversagen auf mehreren Ebenen, auf denen eigentlich kein Vollversagen stattfinden sollte oder dürfte.
Nee, nicht nur nicht sollte, einfach nicht möglich ist. Das geht nicht, weil das eine ganze Behörde macht. Also das kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie ein Fehler war, dass 16 Jahre lang die Leute nicht aufgefallen ist. Da ist ein Fall, die ist immer krankgeschrieben und kriegt volles Gehalt. Das geht nicht. Weil bei mir ist es jetzt auch so, ich bin halt nur teildienstfähig, weil ich halt meine volle Stunden nicht arbeiten kann und kriege dadurch weniger Stunden auf der einen Seite, aber auch nur das halbe Gehalt. Das heißt, ich kriege deutlich weniger Geld, weil ich ja deutlich weniger arbeiten kann nur noch. So. Wow. Da kriegst du also massiv Gehalt gekürzt. Dieses, ja, klar, du bist krankgeschrieben und kriegst volles Gehalt, ist ein Märchen. Da hat die Bild Bullshit geschrieben. Dass das die ganzen Stammtischleute mit Schenkelklopfern irgendwie sagen, oh, das geht gar nicht und ist typisch und Lehrer, ist halt klar. Aber das will die Bild ja auch. Ganz einfach.
Es gibt da noch so ein paar Details, ne? Also die musste auch regelmäßig zu diesen Ärzten hin. Und die wurde immer wieder neu krank geschrieben und irgendwann, ich muss jetzt richtig zusammenkriegen, irgendwann hat irgendein Amt oder ein Gericht gesagt, ey, das geht so nicht. Und dann hat die dagegen geklagt und es war zweimal und die ist jedes Mal mit der Klage durchgekommen. Ich meine, es war zweimal. Und dann musste sie das alles nicht machen.
Ja, aber auch hier wieder, wenn sie krankgeschrieben wird in irgendeiner Form, kriegt sie weniger Geld. Es kann nicht, du wirst nicht 16 Jahre lang krankgeschrieben mit vollem Gehalt. Das geht nicht. Sie kriegt nur noch die Hälfte, je nachdem.
So hat mir das ChatGPT dann erklärt mit, die hat halt volles Gehalt kassiert.
Das Einzige, was passieren kann, ist, mal ganz kurz, dass du eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hast. Und dann fängt nämlich die Versicherung den Teil des Gehaltes auf, der den sie weniger kriegt. Da habe ich mich in den Arsch gebissen, hat Krömer dir der Vollidiot natürlich nicht gemacht und muss jetzt mit deutlich weniger Geld leben. Aber die Lehrerin kann sein, dass es deshalb so ist, dass sie die Hälfte vom Land kriegt und die Hälfte von ihrer Versicherung und so das volle Gehalt kriegt. Aber dann stimmt diese Formulierung ja nicht, ne?
Also soweit wie ich das verstanden habe, also ich habe es heute Mutter noch mal kurz bei ChatGPT reingehauen, hat die halt volles Gehalt bekommen, weil die da geklagt hat. Und das über 16 Jahre und jetzt geht es darum, ob die das zurückzahlen muss. Und da sieht es momentan so aus, dass sie das nicht muss. Und aus irgendeinem Grund hat das, ich weiß nicht mehr welchen Politiker, so ein Typ Mitte 40, würde ich sagen, mit einer Brille, CDU bestimmt, keine Ahnung, den hat das so getriggert, dass jetzt halt darüber diskutiert wird, sollte man weniger Leute verbeamten. Und das wiederum hat dann mich ganz intensiv darüber nachdenken lassen, ich habe ja auch mal auf Lehramt studiert, wäre ich Lehrer geworden, was ich ja letztendlich nicht geworden bin, aber hätte es mich
nur... auch?
Ja, ich habe auf Lehramt studiert ursprünglich.
Okay. Ja, siehst du, ich auch.
Ja, ist halt die Safe Bet, ne?
Boah.
Wenn du nicht Lehramt studierst und du studierst eine Geisteswissenschaft, dann ist es cleverer, erstmal Lehramt zu studieren, damit du den Professionalisierungsbereich nicht nachholen musst. Wenn du dann einen Mono-Bachelor machst oder einen Dual-Bachelor, dann ist es leichter, das anders aufzufüllen. Also so war es zumindest bei mir an der Uni.
Okay, ja, siehst du, aber das liegt doch, glaube ich, an dieser Bachelorstruktur. Hier ist das schon Bachelor of Education immer gewesen, also hier in Rheinland-Pfalz, wo ich das dann gemacht habe. Und das war dann immer, also da war sowieso dann immer zwei Fächer und das ganze andere Zeug schon mit dabei. Das ging.
Wenn du dich, also bei uns in der Uni war es so, wenn du
dich. Das war auch schon von Beginn an Physik, also es wäre in dem Kontext wahrscheinlich egal gewesen.
Wegen den ganzen Schulpraktika im vierten Semester und dann musstest du Einführung in die Lehre oder so hieß das. Ich weiß gar nicht mehr, das gab es nur im Sommersemester. Also wenn du nicht Lehramt studiert hast, dann konntest du nicht einfach sagen, okay, jetzt studiere ich ein Jahr länger, sondern musstest du automatisch 2 Jahre länger studieren, wenn du jetzt auf einmal Lehrer werden wolltest. Deswegen immer erst Lehramt studieren. Zumindest bei mir an der Uni war das so. Ist auch egal. Auf jeden Fall, da wird jetzt gerade super hart drüber diskutiert, ob Lehrer noch verbeamtet werden sollen, ob das Sinn macht. Kostet das den Staat mehr, kostet das den weniger? Ist das fair, ist das gut? Dann habe ich mir von ChatGPT dann so eine Liste geben lassen mit wirtschaftlichen Gründen, ob das besser oder schlechter ist. Dann kam ziemlich genau plus minus null raus, weil es scheißegal ist. Sparst jetzt halt kurzfristig ein bisschen Geld, wenn du die Lehrer nicht mehr verbeamtest, aber langfristig ist es gibt viel gesprungen. Was aber auf jeden Fall passieren könnte, was passieren könnte, ist natürlich, dass ohne Verbeamtung würden viele Leute vielleicht gar nicht Lehrer werden wollen.
So, und das ist nämlich der allerwichtigste Punkt. Danke, dass du es gesagt hast. Der Job ist scheiße geworden, das weiß jeder. Irgendwie, meine neue Therapeutin hat gesagt, sie hat 3/4 ihrer Kunden sind Lehrer. Der Job ist eine totale Scheiße. Wir sind für alles zuständig. Wir sind der Spuckeimer irgendwie von ganz Deutschland, wie es ja jetzt hier wieder deutlich wird. Und der Job ist einfach nicht mehr attraktiv und auch, es gibt keine Berufsgruppe, die so oft und so viel krank ist wie die Lehrer. Kann man natürlich wieder sagen, ja, das liegt an den Lehrern und nicht am Job. Wie dem auch sei, wenn du den Job, die Verbeamtung nimmst, dann macht den keiner mehr. Dann macht den keiner mehr. Kannst du vergessen, weil dann gibt es andere Alternativen, wo Lehrer weniger arbeiten könnten oder was anderes Attraktives machen für mehr Geld.
Das denke ich mir auch. Mindestens bei 50% der Leute wird es bestimmt zutreffen, dass die dann sagen, ja, dann wäre ich halt kein Lehrer, wenn ich mich nicht verbeamten lassen kann, aus so. Sicherheit.
Willst du diese Leute dann auch zwingend dafür haben? Oder sind die dann nicht auch anfälliger dafür, dass da halt dann im Laufe der Karriere einfach diese Schwächen auftreten? So, dass ob das 1:1 wirklich so zu übersetzen ist, aber ja.
Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich dann auch noch gefragt, die Leute, die Lehrer werden, mit der Sicherheit des Verbeamtentums, die sagen, dann gehe ich halt in die Wirtschaft und mache mehr Geld. Aber dann denke ich mir so, ja, aber vielleicht sind die ja auch nicht für die Wirtschaft gemacht.
Ja, das ist auch wieder richtig, ja.
Ja, aber da sind wir wieder bei dieser Leistungskomponente. Da ist wieder dieses, was da mitschwingt, ist, ja, Lehrer sind ja sowieso alle Schlaffis und die würden in der freien Wirtschaft ja nicht überleben.
Ich glaube, nee, das meine ich nicht. Ich meine, ich glaube, es ist schon gut, dass Lehrer verbeamtet werden, alleine damit nicht gestreikt werden kann und dass du eine Sicherheit hast und hast du nicht gesehen. Aber ich glaube nicht, dass die meisten Leute Lehrer werden wegen dem Verbeamtentum. Ich glaube, das ist wie so eine Kirsche obendrauf. Ich glaube die meisten Leute, du hast ja ein Interesse daran, diesen Beruf auszuüben. Sonst quälst du dich ja nicht durch das zähe Studium, das Scheißreferendariat und so weiter. Ne? Ja, ja. Da quälst du dich ja nicht durch. So.
Ich kenne relativ viele Leute oder ich habe relativ viel auch immer rechts und links gesehen. Bei denen ist das nicht ganz so. Also die nehmen das schon auch, aber für die ist wirklich mindestens einer der Top 2 Gründe oder sowas, aus dem sie es machen, wirklich das Beamtentum.
Ich kenne niemanden.
Einfach, weil die dieses Element aus Sicherheit in ihrem Leben halt wollen. So, das ist, ich glaube, das kriegst du dann gar nicht auch.
Aber deshalb wirst du nicht Lehrer. Du wirst nicht Lehrer, um verbeamtet zu werden. Du wirst Lehrer, weil du gerne mit Kindern arbeitest und guten Draht zu Kindern hast. Das ist
garantiert auch wirklich. Jetzt, ne, ich sag nicht, das sind 50% der Leute, so bestimmt nicht, aber so bestimmt 10-20% der Leute, würde ich jetzt mal grob schätzen, machen das tatsächlich primär wegen Beamtentum.
Ja, aber die scheitern im Referendariat, weil sie merken, ich kann den Job nicht machen.
Glaube ich nicht.
Da gibt's eine riesige Quote von Leuten, die da ausfallen. Ja. Naja, das werden wir sowieso nie endgültig klären können. Ja. Es mag sein, ob das jetzt die Kirsche ist oder die Motivation, ist im Grunde ja auch egal. Ding ist halt einfach, der Job ist halt einfach nicht mehr attraktiv. Und natürlich, ich kam auch damals aus dem Referendariat und war total naiv und hab gesagt, ich bin der König der Welt und ich werde alles verändern und ich werde der beste Lehrer auf der Welt. Und dann wirst du irgendwann mit der Realität konfrontiert und merkst, der Job ist total scheiße, du kannst nicht machen, was du willst, also in Sachen Lehrer und ausprobieren und coole Projekte. Du bist an irgendwelche Lehrpläne gebunden, die ganze Bürokratie nervt zu Tode und der Beruf ist nicht mehr attraktiv. Und ich kenne super viele Leute, das wisst ihr, habe ich schon oft erzählt, die immer wieder, also entweder Burnout oder aus dem Beruf aussteigen, weil das, was du willst, nämlich mit Kindern arbeiten, irgendwie nur noch, keine Ahnung, 30-40% sind und 60% ist irgendwelche Bürokratie und irgendwelche Konferenzen und irgendwelche Streit mit Eltern und Gerichtssachen und so weiter. Also, ja. Also macht es ruhig. Macht es ruhig kaputt. Sollen die Leute das gerne machen mit dem Verbeamtentum, aber dann sollen sie nicht rumjammern, wenn ihre Kinder nicht mehr unterrichtet werden, weil wenn sie jetzt schon rumheulen, weil überall Lehrermangel ist, dann werden die sich verdammt wundern, was dann passieren wird. Können sie gerne machen. Dann wird keiner mehr diesen Beruf ergreifen.
Ich würde noch gerne anmerken, dass wenn Leute mit einem Grund, wenn wir uns jetzt darauf einigen können, dass Leute Verbeamtentum suchen, weil es Sicherheit bietet, und dass die deswegen, was weiß ich, irgendwelche Beamtenkarrieren machen und da unter anderem Lehrer, wenn das wegfallen würde, die könntest du ja auch nicht in die Wirtschaft jagen, sage ich mal, weil das ist ja unsicher per se. Ne?
Sicher, ja.
Also was sollen die Leute denn dann machen? Wenn Sicherheit so wichtig ist, was wirst denn du, wenn das weg ist?
Jetzt kommen wir halt zu den großen Fragen. Ne? Ich würde halt gerne die Wirtschaft komplett ändern. So, fertig.
Ja, klar. Ne? So. Aber wenn ich so darüber nachdenke, also ich habe dieses Jahr bestimmt mit 17 Leuten oder so was zu tun gehabt, die mir alle gesagt haben, ich wurde rausgeschmissen, wurde gekündigt. Das geht so fix. Ne? Aber ich weiß es nicht. Also das ist auch immer meine größte Sorge so auf dem freien Markt. Ne? Was ist, wenn du gekündigt wirst?
Ja gut, effektiv musst du dir wahrscheinlich einfach was Neues suchen. Ne? Da
war kein
Weg dran vorbei. Aber das ist halt ja die Häufigkeit, auch in der irgendwelche Jobwechsel stattfinden, das hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch massiv zugenommen, klar. Aber so da müsste man an anderen Schrauben wahrscheinlich dann drehen, damit solche Sachen halt nicht passieren. Aber das ist ein gesamtgesellschaftliches größeres Problem, das jetzt nur über dieses kleine, gesonderte Problem von wer ist Lehrer signifikant hinausgeht.
Ja. Also ich kann für mich sagen, Existenzangst motiviert mich, aber auf eine falsche Art und Weise. Schön ist das nicht.
Wenn wir jetzt mal wieder zu dem Umkehrschluss gehen, was machen Leute wie ich oder was machen Leute wie diese Beamte mit den 16 Jahren, wenn sie diese Sicherheit nicht mehr haben?
Die hat die letzten 12 Jahre Massagepraxis gehabt oder so.
Ja, das geht aber nicht. Eigentlich, das geht.
Ich weiß.
Ne, du bist dem Land verpflichtet, du darfst nur pro Woche 8 Stunden einen anderen Job ausüben.
Ne, die hat so ein Health-Startup auch noch gegründet.
Nee, darfst du gar nicht als Lehrer.
Das ist wirklich, also kannst du ja den Fall nachlesen.
Ja, aber daran sieht man mal, dass das nur Bullshit ist. Das stimmt hinten und vorne nicht.
Ich denke, das ist ein Einzelfall. Die hat wahrscheinlich den schlechtesten Typen gefunden, der die freiwillig immer zu krank geschrieben hat. Und die hat den dümmsten Richter gefunden, der die halt nicht verurteilt hat.
Also nebenbei einen neuen Job machen und noch das volle Gehalt kassieren, das geht nicht, das ist Quatsch. Das ist einfach ein Märchen, die ganze Sache ist einfach ein Märchen wahrscheinlich, was die Bild ausgedingst hat. Wenn die 16 Jahre lang krankgeschrieben wäre, dann wäre die in die Berufs-, also dann wäre die früh pensioniert worden. Das geht nicht. Es ist einfach nicht möglich nach unseren Statuten.
Das heißt ja nicht, dass nicht trotzdem Fehler passieren kann.
Ja, aber dann hat sie wirklich da jemanden, also wenn das wirklich passiert ist, der alle Regeln und Gesetze missachtet hat, dann war das irgendwie ein persönlicher Bekannter von ihr.
Ja, weil darum geht es so jetzt halt noch, ob das kriminell mit Vorsatz ist.
Ja, ja.
Und dass da Leute damit teilweise. Bei meinen Eltern im Heimatort in Bad Sachsa, da ist letztes Jahr ist rausgekommen, dass ein Beamter im Rathaus irgendwie 20.000 Überstunden sich geschrieben hat, weil er sich selbst abrechnen musste und der hat irgendwie 600.000, 700.000 Euro ausgezahlt bekommen.
Klingt fair, ja.
Das war,
Bad Sachsa. Aber ganz kurz nochmal, Dennis, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja, ganz kurz nochmal. Also. Ich weiß, dass das bei einigen tingelt, ne? Wenn ich jetzt sage, was ist mit Leuten wie mir oder mit Leuten mit dieser Dame, jetzt mal unabhängig, ob die jetzt 16 Jahre krankgeschrieben war, die hat ja irgendeine Krankheit gehabt. Jetzt werden viele sagen, ja, Moment mal, Steve, aber warum sollt ihr es denn besser haben als ich? Weil ich bin in der freien Wirtschaft ja genauso anfällig. Und da sind wir wieder bei Bono, dass das ganze System einfach scheiße ist, weil alle es gut haben sollten. So.
Siehste.
Aber das ist ja genau der Punkt. Weißt, versteht, das ist wie mit dem, was die CDU jetzt so meisterhaft macht, mit dem Bürgergeld, immer dieses Runterschlagen, zu sagen, ja, nee, Reiche besteuern auf gar keinen Fall. Wir holen uns das Geld von den Ärmsten, das finden wir am geilsten. So. Und das ist ja genau dasselbe, zu sagen, wir Leute, die in der freien Wirtschaft sind und sagen, ja, Moment mal, aber diesen Luxus habe ich ja auch nicht, die schlagen auf Leute wie mich herab und sagen, du Schwein, du hast es jetzt so gut, wenn du schwer erkrankst, dann fängt der Staat dich auf, weil du Beamter bist. Ne? Und das ist ja der typische Ansatz, anstatt zu sagen, ja, Moment mal, aber vielleicht ist unser System ja total scheiße. Und warum hab ich denn als jemand, der in der freien Wirtschaft ist, warum hab denn ich nicht auch ein Netz, was mich auffängt? Das wäre doch nur fair. Und das ist, finde ich, vielmehr, was man besprechen müsste. Zu sagen, ja, Leute, die über viele Jahre in Firmen arbeiten, sollten die gleichen Privilegien haben wie jemand wie ich, der irgendwie Beamter ist. Verstehst du, was ich meine? Das wäre doch viel gerechter für alle. Wenn
Willkommen bei uns linksextrem, Steve.
Wenn ich 10 Jahre für eine Firma arbeite und ich erkranke an Depressionen, so wie ich, durch Long-Covid oder durch ADHS.
Von mir aus müssen die nicht mal 10 Jahre irgendwo gearbeitet haben.
Ja, lass es 5 sein, was weiß ich.
Völlig egal.
Dann wäre es meiner persönlichen Ansicht nach nur fair, wenn die gleichen Privilegien hätten wie ich.
Klar.
Und es hilft nichts, also liebe Leute, ich weiß, dass euch das tingelt, weil euch das alle betrifft und ihr alle sagt, ja, ist doch scheiße. Wie kann der Krömer irgendwie so viel Glück haben, in Anführungsstrichen? Und ich verstehe, dass das euch das ärgert, weil das ist ja objektiv gesehen auch so. Ich habe wirklich Glück, dass ich aufgefangen werde. Würde ich,
sehr viel Pech wegen Depression.
Aber ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt, weil ich wüsste nicht irgendwie, jetzt, ich sag's jetzt ganz deutlich, ich wüsste nicht, ob ich noch leben würde, wenn ich dieses Profil nicht hätte. Was hätte ich denn tun sollen, wenn ich in der freien Wirtschaft arbeite, mit meiner Krankheit jetzt, die ich seit 3 Jahren habe?
Super schwer.
Ich wäre ja mittellos. Wie sollte ich arbeiten?
Geld und wahrscheinlich irgendwie schwarz sonst irgendwo was machen.
Hartz IV oder so.
Irgendwas.
Ja, so. Von daher, versteht bitte, dass ich euch das allen auch gönne. So, ja.
Natürlich. Absolut. So. Jeder sollte diese Rechte haben. Das ist mein Punkt. Und niemand soll irgendwann Existenzängste irgendwie haben müssen.
Richtig.
Und wir hätten als Land und auch als Gesellschaft die Möglichkeit, das sicherzustellen. So, aber das dafür hilft es nicht, wenn wir nach links und nach rechts gucken und erst recht nicht, wenn man nach unten tritt. Dafür müssen wir die Besitzverhältnisse ändern. Dafür müssen wir nach oben gucken, Leute.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe das ja nur live miterlebt. Ne? Ich war in dieser Klinik und was meint ihr, was da für arme Menschen waren, die nachts nicht mehr schlafen konnten, weil sie sagen, ich stehe vor dem Nichts. Ich habe nichts. Ja, da war einer dabei, der hatte eine Baufirma. Ich weiß, das klingt ja jetzt nicht so irgendwie, als wäre der Ärmste. Eine Baufirma verdient man ja ganz gut. Aber der hat mir erzählt, dadurch, dass ich jetzt krank bin und nicht arbeiten kann, wir haben Geräte geliehen für Aufträge. Ich verliere pro Tag 15.000 Euro. Pro Tag, weil wir einen Kran geliehen oder was auch immer. 15.000 Euro pro Tag. Ich kann nachts nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen, weil meine Sorgen so groß sind. Und dann noch Depressionen. Ey, Himmel. Das Allerschlimmste. Ey, ich habe so viel Mitleid für diese Menschen. Und das kann es doch irgendwie nicht sein, dass unser Sozialsystem das irgendwie nicht hergibt. Ja, keine Ahnung. Jetzt werden wieder einige sagen, Krömer, ist nett von dir, aber es ist total unrealistisch. Und wahrscheinlich ist es doch das auch aktuell. Muss man leider so sagen.
Aber es ist schön, dass du die Hilfe hast, Steve.
Ja.
Hört auf euch bitte einzureden, dass das unrealistisch ist. Das ist ganz wichtig.
Nur wenn wir
auch gemeinsam irgendwann dran arbeiten, dann können wir es in den Realismus überführen. Das ist das Entscheidende.
Sonst so wie das Ozonloch. Das ja. Ozonloch ist immer mein Lieblingsbeispiel für lass uns das mal angehen. Da redet keiner mehr drüber, weil die das Problem gelöst haben.
Das ist einfach Quatsch auch, ne? Das ist so. Ja.
Das Ozonloch?
Das Ozonloch ist Quatsch, was?
Nee, dass du Probleme löst. Da kannst du mich jetzt gerne outen, aber ich hatte mal gelesen, dass durch
das Ozonloch sich geschlossen hat wieder?
Dass es zumindest keine größere Gefahr mehr ist.
Das, ehrlich gesagt, war es noch nie eine extrem große Gefahr. So, das wurde immer schon ein bisschen hochgebauscht, weil die Frage ja immer ist, so, da geht's ja immer um die Strahlung von der Sonne, die runterkommt, ne? So, wir wissen alle, die Sonne als solches ist jetzt nicht einfach nur was richtig Nettes. Das ist nicht einfach nur so ein schöner, lustiger Ball und das, was da rauskommt, ist einfach immer so ein bisschen Wärme, so ein bisschen Licht. Das ist alles ganz wunderbar. sondern das ist halt einfach wirklich komplett offenes, ne, Kernfusionsthema, was da einfach oben stattfindet. Du hast einfach in der direkten Sichtweite der Erde, also natürlich die Sonne ist massiv groß, ne, wenn man sich das anguckt, ne, nur mal als Größenverhältnis, weil vielleicht weiß das gar nicht jeder, aber so, wenn wir das komplette Sonnensystem nehmen, was wir haben, und die komplette Masse da irgendwie hochrechnen, von allen Planeten, von allen Asteroiden, von allem, was wir in diesem Sonnensystem haben, plus Jupiter und Saturn und die Sonne, dann ist die Sonne davon über 99% der gesamten Masse. Wow. Also wirklich signifikant drüber. Die Sonne ist unfassbar riesig im Vergleich zu einem anderen. Und da kommt überall jede Strahlung, wirklich absolut alles, was messbar ist, kommt hier entgegengeschossen. Und nur der Grund von einfach irgendwie dem Magnetfeld, was die Erde hat, und der ganzen, ne, Atmosphäre und alles, ist es zu verdanken, dass bestimmte Teile dieser Strahlung halt nicht so sehr auf uns einwirken wie andere. Und also, ja, wird irgendwann auch ein bisschen zu weit führen. Aber also sich auch nur in die Sonne zu gehen zum Beispiel, um Vitamin D zu tanken, geistesgestört, weil dann kriegt ihr alle einfach Hautkrebs as fuck. Da hat das Ozonloch relativ wenig sogar mit zu tun. So, und das ist einfach, das muss mal gesagt werden. Das, Entschuldigung.
Ganz kurz, ich kenne das,
immer das mich auch immer ein bisschen auf, weil dann nehmen Leute immer Sonnencreme und sagen so, ja, Sonnencreme und das heilt irgendwann gegen Hautkrebs oder so. oder damals bei der Bundeswehr musste man sich sonst, oder habe ich jedenfalls noch Geschichten gehört irgendwie von, ja, wenn irgendwo ein Atomunfall ist, dann nehmt ihr diese Creme, tragt die auf eure Haut auf und dann ist schon alles in Ordnung. Dann denke ich so, ja, so ungefähr funktioniert ja Gammastrahlung auch. Also, egal, Entschuldigung.
Okay. Worauf ich hinaus wollte, ist, Staaten zusammengekommen, haben zusammengearbeitet und damit ein Problem angegangen. Zusammenarbeit wollte ich nur. Ein Beispiel, Bono, muss mich da nicht so kaputt machen.
Okay, Entschuldigung. Auch schon für die Zuhörer, ihr kennt das vielleicht auch selber, aber ist, ne, so, ja.
Kleiner Exkurs in Sachen Ozonloch.
Ja.
Was ist denn mit, da sind wir beim nächsten interessanten Thema, lieber Dennis, was ist denn mit Streit um Wehrpflicht gemeint?
Ach so, ich weiß nicht, ob das diese oder letzte Woche war, da wurde verabschiedet, dass alle 18-Jährigen Männer und Frauen kriegen einen Fragebogen zugeschickt. Die Männer müssen den ausfüllen, die Frauen nicht. Und da geht es nur darum, ob du dir vorstellen könntest, wehrpflichtig zu sein. Wenn du das mit Ja beantwortest, dann kommt halt ein Brief zur Vorstellung. Wenn sich nicht genug Leute freiwillig so dafür melden, dann kommt irgendwann die Wehrpflicht zurück. Und dann ging es halt darum, ob Deutschland überhaupt junge Männer findet, die freiwillig an die Front gehen. Das ist im Prinzip auch schon alles. Und diese.
Test, möchtest du gerne Waffenfutter sein, ja oder nein?
Genau, und bis jetzt hat das Einzige, was passiert ist, ein neuer Industriezweig hat sich aufgetan und das ist Beratung zur Wehrdienstverweigerung. Und damit macht man gerade sehr viel Geld. Nun musste ich so darüber nachdenken, weil ne, Vater, aber Mädchen, heißt ja nicht trotzdem, dass die nicht mal irgendwann irgendwie eingezogen werden könnten oder so. Und dann musste ich aber an dich denken mit Leo und dachte so, oh Gott.
Horror.
Wie würdest du dich dabei fühlen?
Absoluter Horror.
Und dann musste ich wieder daran denken, es sind immer alte Männer, die entscheiden, dass junge Männer sterben gehen sollen. Und was ist, wenn halt keiner in den Krieg zieht? Ja, und das wird momentan auch richtig heiß diskutiert.
In den entsprechenden Kreisen, ne? Also.
Ja. Ja, keine Ahnung. Ich meine, man könnte jetzt hinstellen und sagen, Wehrpflicht ist outdated, aber das ist es nicht, wenn man sich die ganzen Brandherde auf der Welt anschaut. Man möchte das so gerne sagen, ne? Krieg und Wehrpflicht sind outdated, möchte man so gerne sagen, aber es ist leider nicht so. Und ich kann mir vorstellen einfach, dass es nicht genug Freiwillige geben wird, die Bock darauf haben.
Da würde ich von ausgehen.
Ja.
Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich auch nicht verweigert oder so, ne, dann hätte es das einfach nicht gegeben.
Und das Ding ist, vor, keine Ahnung, vor dem Russland-Ukraine-Krieg hätten wahrscheinlich 80% gesagt, nee, brauchen wir nicht mehr, ne? Ja. Wir leben in einer Welt, wo Berufssoldatentum uns total ausreicht, um uns zu verteidigen. Ja. Aber ja, jetzt ist natürlich die ganze Welt in Aufruhr und alle rüsten auf, ne? Das ist das größte Problem an der Sache.
Ja. Mir wird auf jeden Fall ganz bange, wenn ich daran denke, dass meine Töchter in den Krieg müssten. Finde ich nicht so gut.
Ja, bei Leo dasselbe.
Ja, also.
Gut, dann gehen wir weiter.
Wenn Leo sagen würde, ich möchte Soldat werden, könntest du dir das vorstellen?
Schwierig für mich. Aber ja, wenn Leo groß ist, wird er seine eigene Entscheidung treffen. Da muss ich mir klarkommen einfach.
Ja, klar, ich weiß. Es gibt aber so Berufe, die würde ich meinem Kind nicht unbedingt
wenn
wünschen.
Wenn du in der IT arbeiten würdest bei der Bundeswehr, bist du dann auch Soldat? Wahrscheinlich, oder?
Ja.
Okay. Aber ist vermutlich ein bisschen eine andere Ebene?
Frage ja, also du musst ja Grundwehrdienst machen, ne? Okay. Damit du im Notfall einsatzbereit bist. Danach wirst du ja spezialisiert. Aber wenn du IT-Dienst hast, kann es ja trotzdem sein, dass du jetzt vielleicht nicht an der vordersten Front bist, aber dass du trotzdem nach vorne verlegt wirst.
Mhm.
Ne? Infrastruktur, Internet ist nicht überall gleich gut. Das kann schon sein. Aber so ein anderer Beruf, den ich auch meinen Kindern jetzt nicht wünsche, einfach nur, weil ich weiß, weil ein Leben damit sehr schwer ist, wäre zum Beispiel Musiker aus einer ganz anderen Ecke.
Ne? Freischaffender Künstler allgemein oder Musiker?
Ja, freischaffender Künstler.
Okay, siehst du, ne? Ja, komm.
Dass ich weiß, dass das Passion ist und hast du nicht gesehen, aber ich habe auch ein bisschen Muffe, dass die kein Leben dann bestreiten können. Ist auch leider so.
Ja.
Oder?
Man will das Beste für seine Kinder, kann man so zusammenfassen, ne?
Ja. Wenn sie es machen wollen, dann müssen die einfach so viel Geld verdienen, dass ich unterstützen kann. Oder die müssen so gut sein, dass die mich unterstützen. Das ist auch okay.
Okay, wenn sie dann Global Megastars sind, dann ist wieder vollkommen in Ordnung. Dann ist egal, was die machen.
Dann ist egal.
Nice, ja, siehst du.
Dann sind wir alle safe.
Ich glaube, wir wechseln mal das Thema jetzt und kommen zum Fußball bzw. zum Sport. Und da ist ja diese Woche auch richtig was passiert. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen sollen, weil so viel passiert ist. Vielleicht mal bei dem Leverkusen-Trainer. Ten Hag ist schon wieder weg.
Mhm.
Er selber hat massiv rumgeheult. Das wäre, was hat er gesagt? Keine Ahnung, einzigartig oder so, dass man Trainer schon so schnell raushaut. Jetzt hat man irgendwie in der Woche so viel darüber gelesen. Auch die ein oder andere, das ein oder andere Gerücht möchte ich es nennen, warum er gefeuert wurde. Dass er irgendwie, dass die Spieler gar nicht wussten, was sie auf dem Platz machen sollten, dass er irgendwie nur Spieler von seiner eigenen Agentur irgendwie oder mit zumindest der Agentur, wo er beschäftigt ist, dann bei Leverkusen reinbringen wollte und nur die bescheuertsten Sachen. Ich glaube nicht, dass Leverkusen, also ein Simon Rolf ist, den ich ja nun selber aus meiner Zeit kenne, dass der sagen würde, ich schmeiß hier mal nach zwei Spieltagen raus, nur weil der irgendwie anderthalb Spiele verloren hat. Das passt nicht. Da muss hinter den Kulissen irgendwas passiert sein. Da müssen die Spieler, der muss ja auch die Spieler schon gegen sich aufgebracht haben. Bono, wie würdest du das sehen?
Ja, ist einfach tatsächlich genau diese Art von Clusterfuck, die sich, sag ich mal, aus der ersten aus der letzten Amtszeit eigentlich von Manchester United für Erik ten Hag dann offensichtlich so in Leverkusen fortgesetzt hat, wo man eben die letzten Jahre dann der Trainingsarbeit von Xabi Alonso auch gewohnt war, der das ganz offensichtlich auch im Umgang mit der Mannschaft in Bezug auf sowohl menschliche Aspekte, also wie der mit denen Gespräche geführt hat, als auch auf Trainingsarbeit oder Matchvorbereitung. Da müssen einfach Welten aufeinander geprallt sein, die so in der Art und Weise wahrscheinlich nicht mit dem zu vereinbaren waren, wo Bayer Leverkusen gesagt hat, ey, das möchten wir gerne so weitermachen. Und da sehen wir doch eine gute Basis gegeben, um in der Zukunft erfolgreich miteinander arbeiten zu können. Und dann haben sie so schnell es geht halt dann die Reißleine gezogen, als sie davon überzeugt waren, dass da wahrscheinlich Risse sind, die auch jetzt einfach nicht zu kitten sind in unterschiedlicher Ebene.
Ich hatte gelesen, er hat die Trainings nicht richtig geleitet. Ja, sag mal so.
Genau, ja. Also das ist zum Beispiel, was das ist, auch in England so ein bisschen gang und gäbe, dass du halt wirklich als Trainer, also als Hauptcoach da auch so ein Teammanager bist, de facto.
Und so wie bei Ted Lasso.
Ja, genau, dass du das eben weiterleitest, auch an deine ganzen Co-Trainer und so weiter, die das machen. Was jetzt nicht unbedingt das Schlechteste ist, weil das machen andere Trainer auch. Ja, darum geht's gar nicht so sehr, so dass halt alle, ne, je nachdem auch wie groß dein Staff ist halt, dass die da auch unterschiedliche Trainings, sagen wir mal, Übungen dann machen mit den jeweiligen Leuten aus der Mannschaft, weil selten machst du irgendwie auch eine einzige Trainingsübung mit dem kompletten Kader. Das ergibt ja auch keinen Sinn. So ein Torwarttrainer zum Beispiel arbeitet die ganze Zeit mit Torhütern. Manchmal ist da noch der Fitnesstrainer mit dabei oder der Fitnesstrainer arbeitet dann zuerst zum Beispiel für Aufwärmen, arbeitet dann nochmal separat vielleicht mit dem einen oder anderen, der gerade irgendwelche Verletzungen hatte, der wieder rangeführt werden muss an gewisses Fitnesslevel. Und dann gibt's aber Leute, die sich halt mehr damit befassen, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt eine Übung mit den Verteidigern, wir machen jetzt irgendwie eine Übung einfach grundsätzlich mit Mittelfeldspielern oder mit Flügelspielern, wir arbeiten jetzt einfach mal an Flanken oder so weiter. Also das ist schon immer so ein bisschen, ne, das ist etwas, was koordiniert werden muss. in der tatsächlichen Trainingsarbeit. Und das muss nicht notwendigerweise ein Nachteil sein, aber qualitativ war es offensichtlich einfach komplett unterirdisch. Und insofern, ja, ne, tschüss.
Schließt er an seine Arbeit bei Manchester United direkt an. Und die war ja auch nicht sehr erfolgreich.
Die war komplett Dogshit, ja.
Ja, okay.
Also der hat wirklich ganz maßgeblich dafür gesorgt, dass man von Manchester United im internationalen Fußball in den letzten Jahren nichts gehört hat.
Gar nichts.
Gut, wie sieht's mit den Neuzugängen aus? HSV mit zwei sehr starken Neuzugängen, die mich persönlich total überrascht haben, weil ich gedacht habe, warum geht man als guter Spieler, und das sind die beiden ja, hast du auch schon für mich eingeschätzt, weil ich kannte die überhaupt nicht, warum geht man als guter Spieler zum HSV?
Ich kann unterschiedliche Gründe haben. Ich würde mal schätzen, es liegt vor allen Dingen auch daran, dass beide Spieler jetzt gerade nicht so die großen sportlichen Perspektiven bei ihrem Abgabeverein, eben Arsenal, hatten. So, beide Spieler kommen ja von Arsenal. Und dass beide aber trotzdem zum Beispiel ein sehr großes Interesse daran haben, auch nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft zu spielen. Ja, Dennis?
Ja, ich hab's auch. Ich hab dir noch mitgesprochen. Quasi wie so ein Adlib im Rap, ne? Ich hab
okay. So, und ne, also beim HSV gibt es jetzt relativ wenige Spieler auch gerade irgendwie von dieser Klasse, die ihnen halt diese Spielpraxis dann irgendwie streitig machen könnten. Und die lecken sich natürlich einfach beim HSV komplett die Finger nach irgendwelchen Fußballern, die technisch auch was drauf haben. Insofern, klar, ne, ist das bedauerlicherweise auch eine tatsächliche Verstärkung für den Kader. Ob sie damit auch richtig umgehen können, wage ich bislang noch ein bisschen zu bezweifeln, aber ich sage mal, die Sorge wächst auf jeden Fall.
Okay. Werder hat gerade am Ende, wie wir es prognostiziert haben, hat ordentlich zugeschlagen noch, wie in den letzten Jahren auch. Irgendwie, wenn Spieler Torschlusspanik haben oder Vereine, dann kriegt man was günstiger, dann kann man was leihen. So hat Werder das komplett gemacht. Mit, wie ich finde, einigen sehr, sehr starken Zugängen. Und ja, Boniface ist natürlich ein feuchter Traum. Auf der anderen Seite zitter ich jetzt schon, ob das Knie hält, ehrlich gesagt.
Alle anderen würde ich schätzen auch.
Ja, alle aber anderen Werder-Fans, ja.
Wir spielen keinen DFB-Pokal, das heißt, die Doppelbelastung geht schon mal nicht aufs Knie. Es war ein guter Schachzug. Einfach DFB-Pokal früher raus, damit wir noch eine Chance auf Champions League haben.
Ja, also wenn es am Ende so kommt, dass Werder Bremen Champions League spielt, wäre das schon ziemlich beachtlich, das kann man, glaube ich, sagen.
200 IQ von Fritz.
Sehr unwahrscheinlich, aber
relativ unwahrscheinlich. Und bei,
wir also wollen, bei
Boniface ist glaube ich, relativ klar, wenn der Mann fit ist, ist das natürlich also eine absolute Rakete und Granate. Aber das ist halt der Punkt, dass das jetzt ein sehr, sehr großes Wenn ist, weil der eben in den letzten Wochen ja auch bei anderen Vereinen durchaus im Gespräch war und da auch schon in sehr, sehr fortgeführten Gesprächen, die ihn dazu geführt haben, da auch schon Medizinchecks zu durchlaufen, die er dann einfach gnadenlos verkackt hat. Also insofern, du wirst ja nicht bei Manchester, also jetzt nicht bei Manchester, Quatsch, also bei Milan zum Beispiel, also beim AC Milan, die auch im Milanello eine der besten medizinischen Abteilungen Europas haben, da fliegst du ja nicht einfach mit fliegenden Fahnen durch und dann sagen die so, ja, übrigens, du bist aber trotzdem richtig geiler Fußballer. Also, ne, das, also, den Restzweifel, den wird er wahrscheinlich jetzt mit ziemlicher Sicherheit auch über die nächsten Wochen hinwegtragen.
Ja, auf jeden Fall. Weil auf wen ich mich sehr freue, ist Cameron Puertas oder Cameron Puertas, je nachdem, wie er ausspricht. Mhm. Und das ist ja auch zusammen mit Boniface und Senne Lünnen die Achse, die bei Saint-Gaulois so erfolgreich, ja, so mega erfolgreich war. Das war das Jahr, als die im UEFA Cup Halbfinale waren und alle gesagt haben, was ist das denn? Wie stark sind die denn? Von daher darf man sich vielleicht auf das Trio, also Senne Lünnen ist ja einer unserer absoluten Leistungsträger, von daher. Senne
Lünnen, ja, der ist ein Kracher auch.
Der ist ein Kracher. Wie schätzt du, also Transfercheck bei Kicker hat sich auch verändert, da steht jetzt Überschrift gezeichnet, gezockt und gewonnen, Werder im Transfercheck. Also da ist die allgemeine Meinung, nachdem alle vorher gesagt haben, ja, Absteiger, schlechte Transferleistung, jetzt springt das plötzlich um. Wie siehst du, was hat Werder getan? War das gut?
Ja, war's. Ja. Also man hat die Außenverteidiger einfach rangeholt, man hat sich tatsächlich noch in Bezug auf das Mittelfeld hat jetzt signifikant verstärkt. Man hat noch einen Stürmer geholt, bei dem ich nicht, also ne, gut, ist die Frage, wie sehr kann er, rein auf dem Papier wirkt das wunderbar, wie das sich in der Praxis auswirkt, ist erstmal relativ egal. Aber das Entscheidende ist eben, dass man auch schon mit Horst Steffen jetzt in den ersten Spielen gesehen hat, dass sich das alles in ein Gesamtbild einfügen kann, was definitiv auch in der Bundesliga und auch für diesen Kader hin funktionieren kann. Und das ist, würde ich schätzen, erstmal das Entscheidende, dass du wirklich mitgekriegt hast, jawohl, da sind neue Leute, aber die passen auch alle relativ gut in einen klaren Plan rein. weil ne, auch in Bagula zum Beispiel, der ja ganz massiv auch dazu gehört bei den Transfers, ist jemand, der da einfach ja für einen Unterschied auch sorgen kann, selbst auf der Ebene der Bundesliga. Und das ist dann schon auch wieder ein Ausrufezeichen des SV Werder.
Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Spiele, freue mich auch richtig darauf, die neuen Spieler zu sehen. Das heißt ja was.
Das kann durchaus knallen, ja.
Mir tut's leid, Fritz, ich habe dich zu früh gejudged. Ich dachte wirklich, da kommt nichts mehr.
Ja. Oh.
Also wirklich ja, gar nichts.
Ich habe ihn auch zu früh gejudged. Ich war auch super unzufrieden. Ja. Aber ich habe gedacht, dass sie irgendwas leihen, aber ich ging davon aus, dass sie irgendwelche Leute leihen, die keine Verstärkung sind für uns. Also irgendwelche Mittelklassspieler, wie es bei Maxi Wöber ja, wie es bei Maxi Wöber ja auch war. Der ist ja kein Upgrade für uns.
Na doch. Doch.
Ich weiß
wenn
nicht.
Wenn der fit ist, wäre Maxi Wöber auf jeden Fall ein Upgrade für den SV Werder.
Das hast du aber auch schon mal ein bisschen anders formuliert irgendwie. Für Werder reicht's, kann ich mich erinnern, hast du gesagt.
Ja, für Werder reicht's, klar.
Okay. Dann kommen wir zur Nicht-Vorstellung oder zur Arbeitsverweigerung der DFB-Elf gegen die Slowakei. Länderspiel am Donnerstag. Und Dennis stellt hier völlig zu Recht die Frage, Deutschland oder beziehungsweise DFB-Elf keine Weltklasse. Dennis, hast du so geguckt, das Spiel?
Frag euch das, ich habe das nur gelesen und ich bin wirklich interessiert daran, was vor allen Dingen Bono zu sagen hat. Ich habe mir einen Bundesliga-Special angeguckt für die DFB-Elf und da war es ziemlich vernichtend.
Ja. Also, ich habe es auch nicht live gesehen, ich habe es erst im Real-Life gesehen, nachdem mir Steve irgendwann mal gesagt hat, also wir hingen hier, glaube ich, einen Abend auch einfach ganz normal im Discord wieder rum. Und dann kam irgendwann so eine Steve-Krömer-Bemerkung, hey, Deutschland hat gespielt und Deutschland hat verloren.
Ich hab's live gesehen, so habe ich das nicht gesagt. Ich hab's geguckt, hab gesagt, Digga, hast du das Spiel gesehen? Es war eine totale Katastrophe.
Das kann auch sein, ja. Also ich hab's auf jeden Fall dann nicht gesehen und dachte so, aha, Deutschland hat wieder gespielt, weil ne, ich guck halt auf Österreich und der Rangnick-Zug hat keine Bremsen, da haben wir solche Probleme nicht. Und dann habe ich aber gedacht, okay, so im Nachhinein, ich habe mir dann die Aufstellung angeguckt und dachte schon, ich bin intrigued. Weißt du, weil so ein 4-2-3-1 sich von hinten reinzufahren und dann zu, ne, bin ich das mal so kadermäßig durchgegangen und habe gedacht, das sieht schon komisch aus, also muss ich da mal reingucken, wenn es offensichtlich so gar nicht funktioniert hat. Und es war ein richtig schöner Hate-Watch. Es war großartig. Ich gönne der deutschen Fußballnationalmannschaft sowieso aus persönlicher Sympathie einfach gar nichts. Und das ist auch exakt das, was sie spielerisch hingekriegt haben. Also das war astrein. Das ist wundervoll. Bitte so weitermachen. Gerne noch mit Niklas Füllkrug vorne drin, weil dann wird's noch besser.
Ja, das hätte, also um deinen Hate mal wieder zu kastrieren.
Die Innenverteidiger haben nicht funktioniert, so ein richtig schönes 4-2-3-1. Du hast einfach wirklich gearbeitet mit einem Rechtsverteidiger, mit einer Midi Collins, den ich aus Frankfurt kenne, der ist großartig als Innenverteidiger, aber so als Rechtsverteidiger neben zwei Innenverteidigern, die beide nicht imstande sind, so richtig geil miteinander zu verteidigen, weil Jonathan Tah ein Abwehrchef ist, aber jetzt nicht unbedingt derjenige, der irgendwie groß mit Tempo agiert, der aber sehr viel über spielerische Elemente lösen kann. Und neben ihm Antonio Rüdiger, der ein sehr, sehr guter Mann-gegen-Mann-Verteidiger ist, aber im Raum wirklich, also jetzt ganz nahezu nutzlos, so sagen wir es einfach, wie es ist. Und das funktioniert dann einfach in dieser Gesamtkonstellation schon von hinten, von der Stabilität nicht. Davor hast du einen Angelo Stiller und einen Joshua Kimmich, der nach wie vor einfach von sich zu denken scheint, er ist der Next Xavi, ne? Also der Spanien-Xavi, der wirklich alles zerrissen hat. Und Joshua Kimmich hat kein Interesse von irgendwem, deswegen ist er seit Ewigkeiten noch bei den Bayern. Viel Spaß. Und das ist schon mal das eine. Dann auf der 10 noch Leon Goretzka. Oh, 10er Leon Goretzka ist so eine geile Scheißidee gewesen. Das ist großartig.
Ja, aber
das
der war doch nicht funktioniert. Eher defensives Mittelfeld.
Funktioniert da nicht. Der ist einfach, ja, aber der sollte sonst halt in diese Zwischenräume da rein. Das ist ein Box-to-Box mit vielen Spielern. Also der kann ja eigentlich rennen. Der kommt ja nicht über seine spielerische Klasse. So ein Leon Goretzka, den siehst du nie bei Barcelona oder bei Real Madrid rumlaufen. Weil kann der nicht. So, also, ne, und der sollte halt genau diese Rolle dann erfüllen, weil halt ein Angelo Stiller und Joshua Kimmich jetzt nicht die ganze Zeit auf die gegnerische Box zulaufen müssen, weil das ist nicht deren Spielstil, ja. Dann hast du eben auf dem linken Flügel hast du den Florian Wirtz, der aber standardmäßig immer so ein bisschen eher ein Zehner ist ja eigentlich als ein klarer Flügelspieler, weil der geht nicht eins gegen eins gegen den Außenverteidiger. Der dribbelt ja nicht die Linie runter und flankt ihn rein. Das ist ja überhaupt nicht das Spiel von Florian Wirtz und hat er auch nicht gemacht. Das heißt, der ist zusätzlich auch noch in den Raum reingefallen, der nicht die Möglichkeit gegeben hat, aber trotzdem halt über den linken Flügel noch offensiv irgendwelche Akzente zu setzen. Das heißt, das hat sich auf so geile Art und Weise gebissen. Das war einfach, oh, die haben sich gegenseitig einfach, die haben sich gecancelt. Die haben sich gegenseitig gecancelt mit ihren Rollen, die sie da spielen sollten. Und das war einfach, das hat so geil nicht ineinander gegriffen. Es war großartig.
Was glaubst du, was war dann Nagelsmanns Idee? Das klingt jetzt so nach Wir möchten den Gegner outplayen, stellen den Collins. Ich habe gelesen, der sollte nicht rechter Außenverteidiger sein, sondern eher rechter Flügel nach vorne. Also, ja, also so Richtung Philipp Lahm sollte der sein. Mhm. Dass der halt mit ordentlich Zug nach vorne.
Ist nicht sein Spiel. Also bis zu einem gewissen Grad könnte er das vielleicht, aber dann müsste er aus dem Zentrum eine andere Unterstützung bekommen. Und das hat, also gerade, das hat einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was der Plan war. Ich habe gehofft, dass Julian Nagelsmann einfach auch ähnliche Sympathien für die deutsche Nationalmannschaft hegt wie ich, weil dann hätte es von der taktischen Einstellung her Sinn ergeben.
Meinst du, das ist...
Also vercoacht, ja?
Das ist wirklich, das ist das absolute Lehrstück von vercoacht. Wenn jemand fragt, wie vercoache ich ein Spiel, zeig ihm dieses Spiel.
Es also wie gesagt, ich habe es live gesehen, mir fehlt, das muss ich ganz ehrlich sagen, die taktische Klasse von Bono. Das heißt, ich sehe das nicht so, so gut wie er mit den Räumen und die Vertiefung und so weiter. Das ist für mich, ich gucke ein Spiel und sehe, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und du hättest auch für Niklas Füllkrug spielen lassen können, den ich sehr schätze. Und der Flanken braucht und was weiß ich was, aber genauso wie Niklas Füllkrug oder genauso wie Nick Woltemade, der gespielt hat, braucht der halt Bälle. Und die haben beide, oder Niklas hat nicht gespielt, aber Woltemade, die haben einfach keine Bälle gekriegt. Es gab keine Flanken, es gab keine vernünftigen Passrouten. Es war eine einzige Katastrophe. Und
die Tiefe ging halt nicht, ne? Also es war relativ wenig vertikales Spiel, es gab ein bisschen horizontales, also ne, so rein was Spielkontrolle anging, kannst du ja jetzt nicht sagen, dass im Passspiel die Slowaken irgendwie eine sehr viel bessere Struktur hatten. Also, na, wobei schon. Also in Umschaltmomenten waren die Slowaken sehr viel besser. So, das kann ja, man definitiv sagen. Aber was jetzt rein die Spielanteile angeht, also wenn du jetzt nur Ballbesitz gucken würdest, was an sich auch eine vollkommen witzlose Strategie oder ne, Statistik ist, weil du kannst den Ball auch die ganze Zeit irgendwo in irgendwelchen ungefährlichen Räumen rumlaufen lassen. Und genau das ist halt das, was Deutschland wunderbar hingekriegt hat. Also die hatten schon definitiv auch ihre Phasen von Ballsicherheit, aber halt wirklich immer in Räumen, die überhaupt nicht gefährlich waren. Und das ist einfach, das ist so toll. Klingt wie
Discount-Tiki-Taka mit, haben die Bälle dann nur hinten hin und her geschoben?
Ja, naja, nicht die ganze Zeit nur hinten, aber halt wirklich in irgendwelchen Räumen, wo du wusstest, okay, da müsstest du jetzt drei Pässe spielen, relativ schnell und mit entsprechenden Laufwegen, damit du da irgendeine Gefahr draus erzielen kannst.
Also haben wirklich keine Torchancen rausgespielt.
Quasi, ne? Also da waren sie wirklich unfassbar grausig.
Aber dann haben die richtig hochgestanden, nehme ich an, oder?
Die haben versucht, relativ hoch zu stehen, genau. Und das hat halt in dieser Konstellation dann nicht funktioniert, weil dann brauchst du eigentlich eine vernünftige Raumverteidigung. Und das ging halt gerade so im zentralen Bereich nicht und dann hast du Konter gefressen, S-Fuck.
Oder man muss aber auch sagen, dass ein Rüdiger, also da gab es wieder ohne Ende Clips auf Twitter, weil er sich so diverse Male hat nass machen lassen, auch im 1 gegen 1 sehr, sehr schwach war. Nicht nur im Raum, sondern auch im direkten Zweikampf. Also die hatten alle einen Scheißtag. Die sind alle mit dem Dings, mit dem Mindset rangegangen, es ist nur die Slowakei, das wird irgendwie ein Hobbyausflug für uns, das gewinnen wir schmutzig 1-2-0. Aber wie Bruno schon gesagt hat, die Umschaltmomente waren krass. Slowakei hat das bombastisch gespielt. Absolut. Und da kann sich absolut niemand auch hinstellen und sagen, dass das nicht verdient war. Es war ein hochverdientes 2-0.
Ging total
von einer wirklich, also einer DFB-Elf, wie ich sie lange nicht mehr so schlecht gesehen habe. Das war irgendwie, wie Zeiten bevor, also das waren wie Flick-Zeiten, da waren sie auch die so scheiße. Weg. Ja, genau. Also natürlich wird es jetzt eine Leistungssteigerung geben gegen Nordirland irgendwie morgen.
Ja, weil alles andere ist schlicht nicht möglich. So, das richtig. Muss man mal sagen. Ja. Also, das Einzige, was passieren kann, ist, man spielt ungefähr genauso. Das kann natürlich sein. Je nachdem. Der Kader gibt jetzt auch nicht. Also, es gäbe schon noch ein paar andere Möglichkeiten, aber dann ist halt die Frage, wird man von dieser spielerischen Idee gänzlich abrücken? Und das ist jetzt auch nicht die mediale Debatte, die man ja in den letzten Tagen geführt hat, weil da ging es viel um Mentalität. Ne, so die Spieler wollten das nicht richtig oder wären da nicht richtig eingestellt gewesen oder kämpfen gar nicht richtig fürs Nationalteam oder versuchen sich nicht zu verletzen oder weiß der Geier nicht was oder haben die anderen unterschätzt oder nicht ernst genommen, weil das ist natürlich totaler Bullshit. Wenn du als Profifußballer dahin gehst, dann hast du Bock zu gewinnen. Ne, also in aller Regel jedenfalls, ein paar vielleicht nicht, aber nicht, dass das als gesamte Mannschaft so eine Rolle spielen könnte.
Das ist jetzt sowas, das würde ich Kimmich zum Beispiel nie vorwerfen. Wenn ich Zeit habe, Fußball zu gucken, dann denke ich mir immer, Kimmich wirft sich dann wirklich überall rein, oder? Ist jetzt eher so ein Ding für Sané, Gnabry und Co., wo ich sagen würde.
Auch Sané wirft sich in alles rein.
Meinst du?
Sané ist insane. Wenn du den guckst, mal, wenn du tatsächlich guckst, welche Laufwege der nimmt und auch in was für einem Tempo der die macht. Weil Sané ist einer der Spieler, die mit am meisten sprinten auch tatsächlich in so einem gesamten Spiel. Wenn du das, ne, so diese ganze Laufdistanz, die übers Spiel mal dann reinfährst, dann hast du wahrscheinlich ein sehr anderes Bild von Leroy Sané. Aber das Ne? So, das sind dann wieder Sachen, darüber reden die Leute dann wieder weniger gerne, weil das messen die dann halt weniger, als zu sagen, ey,
ich das
ist auch nicht geschossen. So, und dann wird halt eine Debatte auf einer Ebene geführt, die auch wieder so jemanden wie Julian Nagelsmann und so weiter jetzt sehr nützt. Weil im Zweifelsfall müsstest du ja tatsächlich jetzt auch medial darüber reden, ey, übrigens, wer auch immer diese Mannschaft hier gerade zusammengestellt hat, das ist ja eine Vollkatastrophe. Und das ist, ne, jetzt wird das halt eher so geschoben auf mehr die Spieler. Ja, die Spieler wollten das ja nicht. Und da sind wieder so ein paar Einzelne schuld, weil die hatten schlechte Performances und so. Und das findet natürlich dann gegebenenfalls ein Julian Nagelsmann und Rudi Völler gerade ganz okay. Und die unterstützen auch eher diese Debatte als jetzt diese inhaltlich-taktische.
Ich würde sehr gerne votieren, dass wir den Podcast einfach nennen mit Bono erklärt uns die Welt oder Bono hat grundsätzlich recht.
Also Bono und ich liegen sehr weit auseinander, was die Einschätzung von Leroy Sané angeht. Das muss man mal sagen. Und das wird sich auch nie ändern, weil ich finde, das ist der overratedste Spieler, den wir je hatten. Das sieht Bono komplett anders. Das lasse ich ihm auch, weil wir kommen da sowieso nicht auf einen Nenner. Mich interessiert halt irgendwie, woran es gelegen hat. Und hat Bono hervorragend, finde ich, taktisch erklärt. Die Frage ist nur, was ich ja immer sage, ist, irgendwie uns fehlt halt ein Musiala extrem. Wenn ich die Auftritte der Nationalmannschaft bei der EM mir anschaue, dann war das eine andere Mannschaft. Und irgendwo dran muss es ja liegen, weil es sind ja dieselben Spieler quasi.
Nee, nicht ganz. Ein nicht wesentlicher ganz? Spieler hat gefehlt.
Wer?
Musiala.
Ach komm, really?
Ja, der hätte das Tempo über die Flügel gekriegt. Das ist kein Scheiß. Also der hätte jetzt nicht den ganzen anderen Rest irgendwie signifikant verbessert. Aber wenn du diesen Spielertypen da als Flügelspieler gehabt hättest, hättest du in den Umschaltmomenten jetzt einen ganz anderen Zug gehabt. Du hättest eine ganz andere Chance gehabt, von auch tatsächlich Namidi Collins den Ball nach vorne zu tragen und auch dann vorne mit Sané zu spielen, weil der sich dann in diesen Halbraum da ins Zentrum reinfallen lässt. Das wäre, ob sie das so gespielt hätten, andere Frage. Aber dieser Spielertyp hätte da massiv geholfen.
Mir ist klar, dass ich jetzt auf TikTok erstmal gucken muss, was Abdu dazu sagt.
Was ist das? Löwe wird er sagen, Löwe.
Sicherlich. Auch, ne, von der Idee her, auch ein Musiala hätte da helfen können. Es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen, aber du hättest so jemanden halt vorne da drin gebraucht. So, und Nick Woltemade ist ja auch ein Stürmer, der nicht nur davon lebt, dass er die ganze Zeit angespielt wird, sondern auch, dass er sich ein bisschen fallen lassen kann.
Es ist vielleicht auch ein Kai Havertz, der gefehlt hat. Der war ja auch bei der EM dabei.
Wäre auch eine Idee gewesen, ja. Dann hätte man halt aus dem Zentrum heraus mit einem Kai Havertz noch mit nach vorne spielen können, weil dann irgendwie musst du ja da dieses Tempo, dieses spielerische Element in die Mitte reinziehen. Und das funktioniert halt nicht mit dem Leon Goretzka und mit Woltemade, der wartet. Und Florian Würz ist keiner, der über die Linie hinweg geht und dann versucht, einen Abschluss zu machen. Sondern der braucht auch Spieler um ihn herum, die er gegebenenfalls halt einsetzen kann, damit er diese Laufwege nimmt. Ja, weil der läuft ja, wenn, auf eine Abwehr zu und nicht über eine Abwehrreihe hinweg. Und wird dann angespielt, weil er Laufduelle gewinnt oder so. Das ist ja auch nicht Florian Wirtz. Das ist ja keine Sturmspitze.
Im Zuge dessen würde ich dich ganz gerne fragen, deswegen habe ich das so reißerisch auch in das Dokument reingeschrieben. Hat Deutschland noch Weltklasse, dass wir die Möglichkeit haben, Weltmeister zu werden in der Hinsicht? Oder ist es wirklich nur, wir haben Wirtz und Musiala und alles andere ist halt ja nicht gut genug für die Premier League?
Nee, die Chance würde, also der Kader könnte reichen, aber dann müsste der etwas anders zusammengestellt werden.
Wie wird es uns also einordnen?
Es müsste sowohl eine andere Taktik sein, als auch ein paar andere Spielertypen, die du benötigen würdest. Und da gibt es schon, da hat Deutschland an sich auch die Breite, um das vernünftig unterfüttern zu können. Aber das jetzt hier gerade ist unausgewogen und halt wunderbar sich gegenseitig auscancelnd.
Was für Spieler fallen dir da ein? Johnny Burkhardt zum Beispiel, der ist ja einer, den du immer wieder erwähnst.
Johnny Burkhardt wäre wichtig, weil der könnte auch über die Flügel kommen. Der hätte vorne drin auch im Sturmzentrum eine andere Präsenz. Der kann anlaufen. Das ist wichtig halt für auch die Möglichkeit des Angriffspressings, dass du schon wieder imstande bist, auch wirklich eine hohe Abwehrreihe zu fahren, weil du halt schon von vorne hinweg alles wegverteidigst. Ja, also das ist wirklich, du kannst in der ersten Linie, kannst du direkt volles Tempo gehen und dann bewährt es sich auch ganz anders, wenn die Abwehr auch entsprechend hochsteht, weil du erzwingst dann diese ganzen langen Bälle, die du dann gewinnen kannst. Weißt du, wenn du halt eine relativ hohe Abwehrreihe hast, aber du presst halt nicht vorne vernünftig gegen, dann verziehst du halt alles einfach nur ins Mittelfeld und lädst den Gegner ein, da rein zu kontern. Das heißt, du musst auch wirklich auf dieses Gegenpressing-Element ganz vorne in der Angriffspressing-Linie musst du drauf achten eigentlich. Und das funktioniert halt jetzt mit einem Nick Woltemade und auch mit einem Niklas Füllkrug. Auch ein Florian Wirtz ist jetzt nicht der ist schon ein bisschen pressingmäßig drauf, aber ne, es wird halt schwierig irgendwann.
Das heißt, du würdest Nick Woltemade auch in eine andere Position stecken?
Yes.
Eine hängende 6 oder?
Nee. Hängende, also die Müller-Position sagst du doch immer, ne?
Ja, roundabout. Ne? Also irgendwas zwischen einer 10, vielleicht einer falschen 9, je nachdem, du kannst ihn auch so ein bisschen auf den Halbflügel reinpacken, aber dann braucht er halt auch irgendeinen tatsächlichen Flügel vor sich, der richtig mit Tempo um die Ecke kommt.
Also dann Sané wieder dazu.
Dann könntest du Sané packen, du kannst auch gegebenenfalls sogar mit so jemandem arbeiten auf der rechten Seite. Wenn du tatsächlich so einen Flügelverteidiger haben willst, ja, wie das jetzt ein Amedi Collins machen sollte, dann haben wir in Deutschland zumindest so jemanden wie Riedle Baku zur Verfügung. Der könnte das auch. Aber das sind so, ja, ne? Dafür musst du die Leute dann halt auch nominieren. Und wenn du das nicht tust, dann halt nicht.
Interessant. Ich finde es sehr interessant, weil Nagelsmann ja auch gesagt hat, irgendwie, nominiere ich andere, irgendwie, dann gehen wir von Qualität weg und gehen zur Mentalität. Aber vielleicht ist es ja genau der Weg zu sagen, wir nehmen mal die zweite Reihe mit rein. Und solche Leute, du jetzt, also ich meine, Johnny Burkhardt war ja schon nominiert, der war ja nur nicht dabei, weil er angeschlagen ist jetzt die letzten Male.
Ja.
Ja, also man darf gespannt sein. Ich glaube auch, so wie Bono, dass wir das Potenzial haben, eine gute WM zu spielen.
Havertz, du kannst noch einen Gündogan nominieren, wenn du willst, einfach fürs zentrale Mittelfeld, der kann da auch relativ viel arbeiten.
Aber ist der nicht zurückgetreten nach der EM? Der ist zurückgetreten, der ist nicht so, dass kann der nicht...
Sein. Ist aber auch mal bei einem Toni Kroos gewesen, auch ein Thomas Müller ist mal zurückgetreten, so, was weiß ich, für eine WM, vielleicht kannst du den noch mal überreden und sagen, hier, komm, Illi, Brudi, wenn wir jemanden hier nach 60 Minuten für eine halbe Stunde brauchen oder so, bei einem WM-Spiel, komm doch noch mal ran, was soll's, ne?
Der hat auch eine sensationelle EM gespielt, das darf man auch nicht vergessen. Alle sagen mal, Gündogan kriegt in der Nationalmannschaft nichts gebacken, der hat eine super EM gespielt, ne?
Bei Manchester City, Barcelona, dieser Pep Guardiola, Xavi-Fußball, komm, lass den da einfach zocken eine Runde. Der wird definitiv nicht negativ auffallen in dieser Mannschaft.
Was das für eine Ironie wäre, nachdem Nagelsmann gesagt hat, die türkische Liga ist keine Top-Liga. Und dann müssen ihm Sané und Gündogan von Galatasaray ins Spiel rennen. Ich würde es feiern, ich fände es super geil.
Also Fakt ist einfach, dass wir in dieser Gruppe nur 6 Spieler haben. Das darf man nicht vergessen. Das ist eine Vierergruppe. Ja. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Spiel verloren. Wir müssen im Prinzip alle Spiele gewinnen, plus dann im Rückspiel zu Hause gegen die Slowakei möglichst hoch gewinnen, um direkt qualifiziert zu sein. Oder hoffen.
Vorausgesetzt auch die gewinnen die ganze Zeit.
Wollte ich gerade sagen. Oder hoffen, dass die gegen Nordirland oder was war der andere, Aserbaidschan, glaube ich, irgendein Gurkenteam, dass die da Punkte lassen. Und da bin ich mir gar nicht so sicher.
Es wird auf jeden Fall interessant, weil natürlich, ne, fairerweise, wenn man jetzt von der Blickweise halt der deutschen Nationalmannschaft ausgeht, da ist jetzt auch alles andere als gesichert, dass du im Rückspiel gegen die Slowakei nicht auch einfach nur ein Unentschieden holst oder dass du irgendwo gegen Nordirland nochmal einen Punkt lässt, weißt du, weil also das kann definitiv passieren. Und dann stehst du hier halt schon wirklich rein fußballerisch relativ schnell vor einem Super-GAU, ne?
Na, wenn du taktisch falsch eingestellt und dann auch noch mit der Attitüde, wir sind die Geilsten, das geht ja von alleine dahin gehst, das werden sie auf jeden Fall im Rückspiel nicht haben, denke ich. Aber mal gucken. Jetzt sehen wir erstmal morgen gegen Nordirland, dann schauen wir weiter. Das ist, also, du hast nicht viel Zeit dafür, ne? Und du willst nicht Zweiter werden und dann irgendwie in die Playoffs müssen. Das willst du einfach nicht.
Das ist einfach das Schöne.
Ja. Weil du weißt ja auch nicht, wen du kriegst. Das wird ja ausgelost, scheinbar. So. Ihr könnt gerne eure Comments dazu schreiben. Wir haben hier sehr viel Fußballkompetenz in der Community. Schreibt gerne eure Comments, was ihr dazu sagt. Teilt ihr Bonusanalyse oder nicht? Ich möchte noch kurz ein Wort sagen, weil der Dennis immer sagt, ich würde so schlecht über die WWE reden. Auch zu Recht.
Hat er recht.
Ja. Jetzt hast du mir vorgeworfen, du kennst mich nur so, dass ich über die WWE ablästere.
Ja, ist wirklich so.
Genau, pass auf. Und gestern Nacht war die beste Smackdown-Ausgabe des ganzen Jahres. Und wann ist sie passiert? Genau, wenn ich meinen Sohn das Wochenende zu Gast habe und es nicht gucken kann. Das heißt, ich habe mir monatelang diese Scheiße angeguckt, wo jede Show wirklich nur pure Mid- und Undercard war, nur Scheiße war.
Absolut alles jetzt, davon kann ich bezeugen, ja. Du warst da und du hast dir diese Scheiße auch angeguckt, ja.
Teilweise sogar, wo Bono gesagt hat, ich guck mir das jetzt nicht mal an, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße und ich trotzdem immer wie ein treuer Blizzard-Soldier, wie es bei Blizzard auch mache, mir die Scheiße doch wieder reinfahre, in der Hoffnung, es wird besser. Und jetzt, wo der ESPN-Deal ansteht, zum nächsten PLE, der am 20. ist, und die WWE jetzt sagt, okay, da kriegen wir verdammt viel Geld für, jetzt ziehen wir mal an, bringen sie jetzt die beste Smackdown-Ausgabe des Jahres. Für alle, die das so wie Bono gemacht haben und sagen, ich gucke mir die Scheiße nicht mehr an, Riesen Promo von John Cena, der irgendwie seinen Frieden mit den Chicago-Fans gemacht hat. Chicago lag ihm zu Füßen. Dann US-Championship-Match gegen Sami Zayn, der gesagt hat, Digga, du bist der Allergeilste, du bist der GOAT. Ich möchte gerne mein US-Titel gegen dich aufs Spiel setzen. Und die haben ein gutes Match gemacht. Und dann kam natürlich, wie es auch logisch war, wusste auch jeder, Brock Lesnar zurück und hat beide F5'd. Dann irgendwie keine schlechte Midcard mit dem Match Aleister Black gegen Damian Priest. Das war sehr, sehr gut, mit einem sehr, sehr guten Ende. Dann ein durchschnittliches Match, was einfach eine Titelverteidigung von Julia war. Aber dann der Main Event, beziehungsweise das Segment am Ende mit einer Auseinandersetzung wieder von Becky Lynch und CM Punk und Seth Rollins wieder irgendwo im Publikum, weil er sich versteckt hat, mehr oder weniger. Mit der sensationellen Rückkehr von AJ Lee, der Ehefrau von CM Punk. Die Halle stand Kopf, die Stimmung war großartig. AJ Lee wirkte richtig glücklich. CM Punk hat sie angeguckt irgendwie. Der war stolz wie Oscar. Es war einfach nur schön anzusehen. Es war und dann ist halt wieder der Satz, ja, wenn man lang genug aushält, kriegt man doch mal wieder was Gutes. Es war die beste SmackDown-Ausgabe des Jahres. Es hat Spaß gemacht. Und man sieht der WWE, also man kann diese Promotion einfach ausrechnen, das ist einfach so. Für nächste Woche sind wieder nur Mega-Matches angekündigt, das heißt, die wollen jetzt für den ESPN-Deal, die ihre PLEs exklusiv zeigen dürfen, wollen die richtig was auffahren und das tun sie auch. Also die nächsten Shows werden alle bombastisch, von daher alle, die sagen, ich guck mir die WWE nicht mehr an, die nächsten Wochen könnt ihr es mal wieder, die werden jetzt mal wieder aufkarren, nach Monaten Ekel-TV, möchte ich fast sagen.
Immer eine Verständnisfrage.
Ja.
Ich habe ja Wrestling nur geguckt von, ich sag mal, 6 bis 14 Jahren oder so. Ich habe nie verstanden, warum es SmackDown und Raw gibt und was da der Unterschied ist. Vielleicht kannst du mir das ganz kurz erklären. Einfach nur mal so, es interessiert mich jetzt, wenn ich jetzt sowieso hier habe.
Die hatten das Problem früher, dass die einen zu großen Kader hatten und viele Wrestler in der Top-Show nicht zum Zug kamen. Und um das ein bisschen zu entlasten, haben sie die Wrestler auf 2 Shows aufgeteilt und haben das früher relativ hoch gehalten, so dass die wirklich strikt getrennt sind. Das heißt, die eine Hälfte war bei Raw, die andere bei SmackDown. Und dadurch hattest du 2 Shows, die interessante Storylines hatten, parallel.
Und die hatten auch jeweils halt getrennte Titel, ne? Also
genau.
Bei SmackDown hattest du dann auch jeweils die eigenen Titel wie bei Raw und die waren dann eben auch mehr oder minder gleichwertig. Also da konntest du dann auch die entsprechenden Storys drum weben.
Und das haben sie mehr oder weniger so beibehalten, mit dem Unterschied, dass Superstars manchmal auch in beiden Shows auftauchen. Aber eigentlich gibt es eine Trennung zwischen den Kadern. Der eine ist bei SmackDown, der andere bei Raw. Sonst würde, weil die Shows ja nur begrenzte Zeit haben, würden gleich kleinere und unbekanntere nicht so zum Zuge kommen.
Habe ich denn früher die bessere Variante geguckt? Ich habe immer Raw geguckt, weil das lief auf RTL 2 um 2 Uhr nachts.
Ja, Raw ist immer das Flaggschiff gewesen eigentlich. Mhm. Ist heute noch so, wenn man ehrlich ist. Gut, das dazu, dann gehen wir zum Gaming weiter. Wenn ihr nicht noch irgendwas Sportiges habt. Achso, die NFL hat wieder angefangen, Bono. Erzähl kurz.
Ja, die NFL hat wieder angefangen. Und es ist wirklich mit einem ordentlichen Start auch.
Das Spiel war so geil. Ja.
Jedenfalls die erste Hälfte, muss man relativ klar sagen. Ich bin
genau richtig schlafen gegangen, es war perfekt.
Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys, also auch ein Inner-Division-Game vom aktuellen Super Bowl-Sieger mit den Philadelphia Eagles. Und die haben sich in der ersten Hälfte einfach gegenseitig komplett auf die Fresse gegeben. Also jetzt nicht so WWE-mäßig, aber so im Sinne von wirklich, die haben Touchdowns gemacht nacheinander. Auf eine Art und Weise, wie man das selten auch in der NFL sieht. Und das Interessante ansonsten an dieser Partie noch zu bemerken war einfach, dass so nach der Hälfte des Spiels ungefähr, also das Stadion in Philadelphia, muss man auch sagen, ist ein Freiluftstadion, wurde dann erstmal eine Pause gemacht von so 60 bis 90 Minuten wegen Unwetter. Weil einfach dann ein komplettes Unwetter drüber gescheppert ist und in der Zeit haben sie dann nicht Football gespielt. Und nach diesem Unwetter dann ist auch spielerisch nichts mehr zusammengelaufen, also wirklich wirklich einfach gar nichts mehr. Das heißt, sie haben die komplette zweite Halbzeit einfach nur noch Mist gespielt und dann war das Spiel fertig. Aber es war definitiv dann eben zumindest gerade in der ersten Hälfte einiges geboten und das ist schon jetzt mal der Kickoff gewesen für die NFL dieses Jahr. Jetzt am Sonntag geht's eben weiter ganz normal mit allen anderen Spielen. So ziemlich.
Also ich bin zur Halbzeit pennen gegangen, ich habe alles richtig gemacht. Die erste Halbzeit war bombastisch irgendwie. Ein offener Schlagabtausch würde man im Fußball sagen, es ging wirklich hin und her. Hat richtig Bock gemacht. So.
Ja, ist gut, super.
Geht jetzt wieder los. Jede genau, Woche. Bono hat schon gesagt, dass er morgen den ganzen Tag gucken will, deshalb können wir den Podcast auch nicht morgen aufzeichnen und müssen das mitten in der Nacht machen, damit wir ihn rausbekommen quasi, weil Bono sonntags immer Football guckt und das will ich ihm natürlich auch nicht nehmen, das lässt er sich auch gar nicht nehmen, das ist total klar. Dennis, wie ist die neue POEs 2 Season, von der viele reden?
Ich bin gespalten, sage ich mal, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich will es jetzt nicht mit Diablo vergleichen, vergleiche es immer mit POE 1. POE 1 ist für mich neben Diablo 2, aber auf anderen Ebenen, weil es andere Phasen meines Lebens waren, sind die beiden besten Action-RPGs, Hack'n'Slays, die es jemals gegeben hat, für unterschiedliche Gründe. Path of Exile 2 liegt jetzt noch weiter vor, also nicht, dass die nicht sowieso schon der beste moderne Hack'n'Slay-Anwärter sind auf den Thron.
Für Core-Spieler.
Für einen Core-Spieler, ne? Das muss man dazu sagen. Das Spiel ist sehr schwer, aber es sieht am besten aus, es spielt sich am besten, es hat mittlerweile sogar die beste Story. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber es hat eine viel bessere Story als die anderen Mitbewerber. Das Einzige, was PoE 2 nicht hat, ist Cutscenes, ne? Also, das kannst du nicht erwarten von dem Studio, sag ich mal. Aber in allen anderen Belangen sind die Lichtjahre voraus. Ich finde trotzdem die Season irgendwie komisch. Es kann nicht sein, dass ich die letzten 8 Monate immer noch mal wieder Diablo 4 gespielt habe und so weiter. Weil ich mir PoE 2 auch nicht so richtig kaputt machen will, bevor der 1.0er-Release nächstes Jahr ist. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr schwer. Ich hab's gerade an. Ich bin jetzt in der Kampagne gerade mal in Akt 4. Ich bin noch nie so oft im PoE gestorben. 45 Mal. Ich bin Level, lass mich gucken, 51. Gefühlt sterbe ich jedes Level mindestens einmal.
Und das ist was Gutes?
Nee, das ist Kacke. Das sage ich ja. Das ist richtig Kacke. Weil ich nie das Gefühl, ich hätte Scheiße gebaut, sondern es ist auf einmal irgendein One-Shot, den ich nicht gesehen habe und der killt mich. Und es ist auch nicht so, ich spiele jetzt PoE nicht zum ersten Mal. Ich weiß, dass ich Resistenzen brauche. Ich weiß, dass ich Defensive Layer brauche. Ich kenne die Sachen ja alle. Ich hänge hier jetzt auch. Ich habe auf alle Resistenzen gerade 55. Also niedrigstes 55. Ich habe einen anständigen Lifepool. Ich habe ein anständiges Energy Shield. Ich sterbe trotzdem. Dann denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt ein neuer Spieler wäre, also wenn du da jetzt einfach blind reingehst, ne, Steve? Ich glaube, du hättest eine ganz miserable Zeit. Also
glaube ich auch. Deshalb mache ich es auch nicht.
Das muss so abartig scheiße sein, wenn du neu bist. Und die Performance ist nicht gut. Aber es gibt ganz viele gute Neuerungen mal wieder. Also so, Balancing ist verkackt. Ich habe gesehen, wenn du PoE.ninja besuchst, das ist so eine Statistikseite für PoE, die wertet aus, was Spieler spielen, welche Skills, bla 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 bla. 50% aller Spieler sind Deadeye, also das ist eine Ranger-Unterklasse. Und das ist ein sehr, sehr, sehr krass hoher Wert. Und danach kommen alle anderen Klassen so mit 2%. Das ist scheiße. Also du siehst ja auch nur überall. Überall siehst du Deadeye. Weil die Klasse zerstört dieses Spiel gerade. Sowohl im Clear als auch im Single-Target. Und deswegen spielt die jeder. Was total legitim ist. Aber alle anderen Klassen haben echt keine einfache Zeit. Du musst dich da richtig durch die Scheiße warten, dass das irgendwann mal funktioniert. Ich finde das mega ätzend. Weil so, das ist halt eine Schwierigkeit für den Spieler, die keinen Spaß macht, meiner Meinung nach. Wenn du nichts lernst und du weißt nicht, was passiert und dann bist du tot, ist Kacke. Die wichtigste
Neuerung. Also nicht so richtig gut reingeführt, sagst du?
Ja, also okay. Ich versuche mir das immer so vorzustellen aus einer Neuspielerperspektive.
Genau, ja.
Na? Das ist so quasi dieses alte Nintendo, sag ich mal, das Spiel fängt an und jetzt good luck, ne? Guck dich um. Was die dafür eingeführt haben, und das ist ziemlich cool, es gibt jetzt ein Ingame-Auktionshaus, würde ich behaupten, also mir fällt jetzt zumindest nichts ein, wie man es hätte besser lösen können. Das ist das beste Ingame-Auktionshaus, das für ein Spiel mit dieser Tiefe möglich ist. Und das macht Trading natürlich mega leicht, weil jeder, der vorher PoE gespielt hat, der weiß, Trading war immer beschissen. Der einzige Grund, dass ich irgendwann aufgehört habe mit Trading, weil Trading selbst ist einfach scheiße. Da wollte ich lieber Solo-Selfer und spielen. Ja, auf jeden Fall, ich stehe da zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob es richtig gut ist, ich weiß nicht, ob es richtig schlecht ist. Es ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Ich glaube, es ist ein bisschen zu schwer, so wie es jetzt momentan ist. Aber hey, was weiß ich.
Kannst du also nicht uneingeschränkt weiterempfehlen, würdest du
sagen? Ich kann's nicht, nein, würde ich nicht.
Okay.
Dennis, weißt du, was die Moral aus dieser sehr guten Beschreibung für mich ist?
dass du es richtig machst?
Nein, dass ich Bock auf Diablo 2 habe wieder.
Ich auch.
Wenn du schon sagst, habe ich schon Bock drauf. Du sagst nur, das ist neben Diablo 2 das beste Hack and Slay aller Zeiten für dich. Du hast nur erwähnt, da habe ich schon wieder gedacht, oh, ich könnte mal wieder in Diablo 2 einloggen.
15. September oder so ist doch Diablo 2 20-jähriges Jubiläum, 25-jähriges und sowas.
Und ich denke, wir kriegen nichts.
Die haben das nochmal verschoben, habe ich in irgendeinem Reddit-Thread gelesen, dass diese erste Announcement, das war halt für diese China-Variante, wo du dir das Sigon-Set für 40 Euro kaufen konntest.
Wow.
Ja, die Chinesen haben noch so ein eigenes Sigon-Set bekommen, damit sie einfacher leveln und ich glaube 50 Runen bis, ich sag mal, Neff oder so. Ich glaube, das waren 40 Euro. Vielleicht ist es 20 Euro gewesen sein.
Das ist ja wohl ein Scherz.
Aber der eigentliche 20-jährige, 25-jährige Release-Geburtstagstermin, der ist erst Mitte oder Ende September.
Okay.
Ne? Dass du immer wieder merkst, warum ich PoE so gerne mag. Das ist immer das Gefühl, die Leute, die das entwickeln, die spielen das auch. Und wenn ich Diablo spiele, denke ich mir immer so, ich habe richtig Bock, ich habe so viel Liebe für dieses Franchise, aber das ist so ein Corporate-Bastard-Spiel geworden. Das macht mir das dann richtig kaputt. Das ist so richtig mit Checkboxen gebaut. Das, ja.
Okay.
Ja.
Es ist, wie es ist. Dann spielen gefühlt alle momentan Turtle-WoW. Zumindest liest man das überall. Bis auf das World First Race irgendwie bei WoW liest man eigentlich nur noch Turtle-WoW. Und die wurden von Blizzard verklagt. Aus Gründen. Ich habe vorhin einen Screenshot gesehen irgendwie von Turtle-WoW, dass gerade 13.000 Leute auf ihrem Server online sind. Keine Lags, alles läuft super. Und dann denkt man natürlich, Moment mal, wieso kriegen die das hin und Blizzard nicht? Aber ja, gut.
Das trifft es eigentlich ganz gut, ne? Also Turtle-WoW hat über 500.000 aktive Spieler. Das sind, glaube ich, 5 Realms. Der aktuellste, dieser PvE, auf dem ich auch gespielt habe, der hat irgendwie zwischen 5.000 und 13.000 Leute zu jeder Tageszeit, ne? Und damit ist der so groß als einzelner Realm wie ein großer WoW-Realm, ne? Wie früher. 5.000 Leute hat's da auch nur drauf. Ohne Layering. Also die Welt ist richtig voll. Und was das halt so besonders macht, ist, wir haben jetzt 6 Jahre. Wir haben jetzt 6 Jahre lang WoW Classic gespielt, sind durch die ganzen Classic-Spiele durch, ne? Also über TBC, WOTK, MOP, Hardcore, Season of Mastery, Anniversary, hast du nicht gesehen? Und MMOs per se funktionieren ja gar nicht so gut wie Hack and Slays, dass du immer so ein Economy-Reset hast, sondern du möchtest eigentlich deinen Charakter fortlaufend entwickeln. Was die Spieler nicht teilweise nicht möchten, das siehst du ja auch reflektiert in den Spielerzahlen. Mit jeder weiteren Iteration von WoW Classic, die Blizzard rausbringt, wird es weniger. Also die Leute, die Classic spielen wollten, also Vanilla, das waren sehr viele. Zu TBC sind es schon weniger, weil viele Leute gesagt haben, nee, ich bin für WoW hier, für Vanilla. Von TBC zu WoTK sind es wieder weniger geworden, weil da wieder Leute gesagt haben, ich bin eigentlich nur für TBC hier gewesen und so weiter. Und was viele Leute dem Anschein nach wollen, ist WoW Vanilla mit neuem Content. Also wirklich von Level 1 bis 60 neue Levelzonen, neue Klassen, neue Items, neue Quests, hast du nicht gesehen? Und das macht Blizzard ja irgendwie nicht. Season of Discovery war das nächste da dran. Und das Besondere an der Klage jetzt ist, dass das eine Rico-Klage ist. Und Rico ist für Mafia gedacht. Das ist für Racketeering, Criminal Enterprise, irgendwas. Und in einem Rico-Case musst du dann die Namen offenlegen von denen, die du anklagst. Und darum ist das was ganz Besonderes, weil auch wenn die Firma der Turtle WoW in Russland sitzt, viele von den Developern sitzen in Amerika und für die geht das jetzt quasi um Knast. Und das könnte dann die Entwicklung zurückrufen. Und Blizzard hat in den Rico-Case reingeschrieben, ey, wir können das hier alles ganz einfach beenden. Ihr schaltet die Server ab und ihr gebt uns alles, was ihr habt. Und damit meinen die dann nicht die Spielerdaten, sondern die möchten die Entwicklung haben. Und dann könnte Blizzard im Prinzip, wenn die sich mit Turtle WoW einigen, Turtle WoW wird abgestellt, 2 Jahre später nehmen die einfach alles, was Turtle WoW gebaut hat und bringen das nochmal raus, vielleicht nochmal besser und ein bisschen mehr refined.
Also sorry, dass ich sage, aber mein erster Gedanke ist ja eigentlich ganz geil, wenn die dann ein fertiges Classic WoW rausbringen. Klar, gehört das denen nicht, Aber jetzt mal ganz ehrlich unter uns, also es ist doch wirklich keine Rocket Science zu merken, dass wenn ich WoW-Privatserver baue, dass das nicht legal ist.
Genau. Also niemand würde bestreiten, dass das nicht Blizzards IP ist. Ich glaube, das würde niemand nicht sagen. Aber niemand würde auch bestreiten, dass Blizzard nicht am besten mit seiner IP momentan umgeht.
Also, ändert aber nichts, dass es illegal ist, wenn ich WoW Classic Server aufsetze.
Das schreitet ja auch keiner, ne? Also ohne jede Frage. Ich glaube, das ist das Sinnigste, was man hier sagen kann. Was Turtle WoW macht, ist nicht legal. Wie Blizzard sich verhält in Relationship, ist rechtlich gesehen vollkommen fein. Idealerweise würdest du aber eher sagen, also im idealsten Idealfall, ne, würde Blizzard gar nichts machen, sondern einfach selber ein richtig gutes Turtle WoW rausbringen. Und damit würde sich das dann halt über Competition gelöst haben. So ist das so ein bisschen, der Große kloppt auf den Kleinen runter. Weißt du?
Mir hat mal irgendjemand erklärt, dass es in Amerika super, super, super wichtig ist, seine Marke zu schützen.
Ja, du musst deine IP immer defenden. Wenn du irgendwie, glaube ich, 1 oder 2 Jahre failst, dann verlierst du das Recht. Und dann ist Open Season. Deswegen musst du das immer machen.
Und von daher macht Blizzard nichts anderes. Ich bleib dabei, ne? Wenn ich einen Privatserver aufsetze als Anbieter, muss ich damit rechnen, dass Blizzard mich verklagt.
Genau. Die haben ja Turtle WoW. Turtle WoW gibt es ja schon 5 Jahre oder so. Die haben die ganze Zeit gewähren lassen. Der große Kracher kam jetzt halt bei Turtle WoW. Da sind sie aber auch selber schuld dran. Die haben Content Creator gebucht. Die haben Werbung auf YouTube und Twitch geschaltet. Und die haben unter den Blizzard-Posts angefangen zu kommentieren mit: Ha, wieder mal ein Scheiß-Patch so gefühlt, kommt doch lieber zu uns.
Ja, das ist natürlich saudumm. Ja, gut, aber dann haben sie doppelt selbst Schuld, ne?
Ja, genau. Also, wie gesagt, es wird keiner widersprechen. Ich hatte auf Turtle WoW bis Level, ich glaube 36, ist mein Schamane gelevelt. Dann kam die Klage und dann dachte ich mir so: Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Also, wer weiß, wie lange es jetzt noch geht, ne? Was soll's? Aber trotzdem würde ich mir so ein Classic WoW an sich wünschen. Ich hätte da schon Bock drauf.
Viele, glaube ich. Sehr, sehr viele. Ja. Also gerne können Sie der Content scheint ja echt gut zu sein, was du erzählt hast hier auf dem Discord. Scheint das ja viel Spaß zu machen.
Ja.
Dann soll es Blizzard gerne so bringen, weil sie haben unter Beweis gestellt, dass sie selber völlig unfähig sind, beziehungsweise wahrscheinlich nicht die Manpower haben, um das vernünftig zu machen.
Ist eine einfache KPI-Richtung. Ich denke, die haben da irgendwie eine interne Statistik für, die sagt, lohnt sich nicht, wir würden dadurch 70.000, ganz billige Zahl, wir würden 7.000 Euro mehr verdienen, aber das kostet uns 6.000 Euro Aufwand, lohnt sich nicht, machen wir nicht.
Tja, so ist das normal. Ja,
dann wird das halt so entschieden, das ist überall auf der Welt so.
Ja.
Ich finde es trotzdem schade.
Ja, genau, das ist wohl so. Dann habe ich ein Spiel reingeschrieben und zwar für mich das beste Game des Jahres 2024, Dan the Diver. Dave, ich sag mal Dan, ich weiß auch nicht, warum ich immer sage Dan the Diver, keine Ahnung, es heißt Dave the Diver. Ich habe das früher mal Leo gezeigt auf Steam und der fand es so toll. Und das war gerade für die Switch 2 im Sale, wahrscheinlich auch für die Switch 1, also generell im Nintendo Store im Sale. Und das habe ich für 10er gekriegt. Und dann, Leo war das Wochenende ja bei mir, haben wir das gespielt und Leo hat es geliebt. Er hat es geliebt, die Fische zu fangen. Er wollte nur Fische fangen, das ganze Wochenende. Es war schwierig, ihn davon zu lösen und andere Sachen auch mit ihm zu machen, weil ich mache ja Medienzeit. Das heißt, er kann natürlich nicht den ganzen Tag hier durchzocken. Aber also heute Morgen um 6:30 stand er auf der Matte und sagte, Papa, können wir Fische fangen? Und also das hat ihm total was gegeben. Das Spiel ist ja auch wirklich echt toll. Und es ist ja auch nicht brutal. Also da ist nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, es ist Pixelgrafik. Es ist total witzig mit diesem Koch, der immer irgendwelche Ninja-Moves macht, wenn er seine Rezepte weiterentwickelt. Und ich will immer das überspringen, weil wir das schon so oft gesehen haben. Und Leo sagt immer, nein, Papa, ich will das sehen. Weil der das so geil findet, wenn der irgendwie so ein Gericht weiterentwickelt, was der dann mit seinem Ninja-Schwert für geile Moves dabei macht. Also es ist einfach ein so tolles Spiel und es gibt's für die, ich weiß nicht, ob es für die Switch 2, ob es für die Switch schon lange gibt, aber es ist ein ganz normaler Controller. Ihr braucht nicht Angst haben, dass es irgendwie anders läuft auf der Konsole als woanders. Ihr kriegt's für einen 10er, wenn ihr eine Switch oder eine Switch 2 habt, holt es euch, eure Kids werden es lieben, weil es sehr intuitiv ist, weil es leicht von der Steuerung her funktioniert und weil es unfassbar viel Spaß macht.
Ist ein tolles Spiel.
Du hast auch gespielt, ne? Dein Kind.
Ja, ich glaube, ich habe nicht so weit gespielt wie du, aber ich habe es gespielt.
Gut.
Ich war bei den Meerjungfrauen irgendwann. Ja. Hab da noch ein bisschen gemacht.
Ja. Soweit sind Leo und ich noch nicht, aber das dauert ja auch ein bisschen, bis man da hinkommt.
Ja, ich glaube,
aber Leo wollte auch keine Quests, Leo wollte keine Quests machen. Leo wollte einfach immer nur irgendwie Fisch fangen. Hat sich dann gefeiert, wenn er unser Key, also du hast ja so eine Fischmenge, die du fangen darfst, sonst wird der Charakter ja langsamer. Mhm. Und er hat sich immer gefeiert, wenn er die überschritten hat und hat dann gesagt, Papa, jetzt hast du ordentlich was für die Sushi-Bar. Oh. Die habe ich dann führen müssen, da hatte er keinen Bock drauf. Ja, das heißt, er hat den Fisch gefangen, ich habe die Sushi-Bar klar gemacht. Hat sich immer gefreut, wenn er so viel gefangen hat. Also ein super schönes Spiel, was man wirklich auch als Familie zocken kann. Ja, dicke Empfehlung für einen Zehner, allemal, auf jeden Fall wert.
Der zweite Teil kommt, glaube ich, auch nächstes Jahr.
Gerne, Alter, gerne. So ein geiles Spiel. Da freue ich mich drauf.
Ich habe mich ein bisschen gefreut, dass Dave so ein bisschen aussieht wie ich.
Tja, vielleicht sieht er deshalb so sympathisch aus, Dennis. Darüber schon mal nachgedacht?
Ja, fette Leute sind sympathisch.
Ist so. Bisschen. Gut, ansonsten, wenn wir nach vorne gucken, ich habe momentan kein Spiel, außer die Sachen, die ich mit Leo spiele. Wir haben übrigens den finalen Boss an diesem Wochenende in Donkey Kong Bonanza auch geschafft. Das Krokodil endlich. Nur mal so nebenbei, es klingt, als hätten wir das ganze Wochenende nur gezockt, aber haben wir nicht. Ist auch egal. Die Sachen, auf die ich mich freue, ihr Lieben, falls ihr fragt, falls irgendjemand da draußen noch wissen will, was der alte Krömer zockt, in 200 Wochen ist neue Diablo-Season. Ich weiß, was ihr sagen wollt, aber ich habe ja nun mal nichts anderes. Und 2 Wochen da drauf kommt dann die neue Torchlight-Season. Ich hab nicht mehr als andere, macht mir keinen Spaß. Was soll ich denn machen? WoW habe ich bis Level 20 gespielt und ich hatte keinen Bock mehr. Es tut mir leid. Ich bin halt einfach so. Ja. Waschzwang, ich weiß.
Es ist, wie es ist.
Für alle, die fragen, wie Moment mal neue Diablo-Season, 23. oder 21. Warte mal, es ist ein Dienstag auf jeden Fall. Genau, 23. September startet die neue Season, 2,5 Wochen, Dienstag in 2 Wochen also. Und die Gerüchte, dass es eine Paladin-Klasse gibt als neue Klasse, halten sich hartnäckig. Ich glaube, wenn Blizzard jetzt diese Season rausbringt und keine neue Klasse dabei ist oder nix, was richtig catchy ist, verlieren sie die letzten Spieler, ehrlich gesagt. Weil sich jetzt alle darauf freuen, wegen dem Paladin, weil es so ein bisschen geteasert wurde. Weil sie die ganzen Streamer da in ihre geheime Launch bei der Gamescom auch geholt haben, um ihnen das zu zeigen. Alle hoffen auf den Paladin. Ich persönlich jetzt als Spieler bin gerne bereit, dafür Geld zu bezahlen für die Klasse, nur damit ich mal was Neues habe. Also, wenn die das releasen ohne Paladin, werden die ein Problem kriegen, glaube ich. Dann haben sie gar keine Spieler mehr.
Wenn ihr es so vorstellt, wir spielen seit, wann ist Diablo 4 rausgekommen? Vor 2 Jahren, 3 Jahren?
2 Jahren, ja.
Ja, und wir haben im Prinzip kaum neue Skills auch nur dazu bekommen. Spielt denselben quasi Wirbelbarbaren wie vor 2 Jahren.
Ja, genau.
Na?
Man muss aber fairerweise sagen, dass wir eine Menge Endgame-Content dazu. Ich meine, ich bin niemand, der Blizzard nicht hatet dafür. Aber wir haben eine Menge Endgame-Content dazu gekriegt und einiges davon macht sogar Spaß.
Was magst du denn am liebsten?
Wenn du es zum 80. Mal hintereinander in jeder Season spielst, ist es schwierig mit dem Spaß. Aber keine Ahnung, ich mag Belial, der jetzt rausgekommen ist, den man so schön one-hitten kann für die Items. Ich mag diese Infernal Horde-Sache sehr gerne. Ich mag das neue Leveln irgendwie mit den je nachdem, was Motto ist in dieser Season, dass das dann immer so beschleunigt wird, so ein bisschen durch diese Storyline. Aber ja, wie gesagt, wenn man es, ich weiß gar nicht, jetzt kommt die 10. Season. Wenn du es zum 10. Mal hintereinander machst, auch wenn sie immer zumindest 1-2 neue Bosse reinpatchen, ist es schon, ja.
Hast du schon, ja.
Wie du schon sagen willst, fehlt natürlich irgendwann die Motivation. Von daher würde ich für einen Paladin oder generell eine neue Klasse natürlich, würde mich sehr freuen.
Neue Klasse wäre so ziemlich das Einzige, was mich jetzt motivieren würde, einfach weil ich was anderes sehen muss.
Ja, genau. Genau, und das geht, glaube ich, vielen so.
Ja. Ich habe wirklich keinen Bock, schon wieder die nächsten Borrowed Power und jetzt shoot ich irgendwie einen Laser, ohne den aktiv gedrückt zu haben. Langweilig.
Ja, es ist so. Ja. Genau, du hast alle Klassen intensiv gespielt. Jede Season hast du was Neues probiert. Du kannst es nicht mehr sehen, weil es immer dasselbe ist im Prinzip. Ja. Manche Sachen machen davon Spaß, aber wie es Bono sagt, maximal eine Season. Danach kannst du das nicht mehr sehen.
Ist wahrscheinlich auch typabhängig, aber mich hat es auf jeden Fall nach einer Season nicht nachhaltig wieder dazu motiviert, noch was zu machen. Also das
genau, und es geht, glaube ich, den 0815-Spielern allen so. warum soll ich das jetzt nochmal eine Season machen, wenn ich es doch letzte Season schon ausführlich gemacht habe?
Ja.
Gut, ihr Lieben, dann sind wir mit unserem Podcast durch. Wir sind bei 1,5 Stunden, das ist eine gute Zeit. Haben wir noch einen guten Titel für unseren Podcast? Wollen wir ihn einfach den Taktik-Fuchs nennen, den Titel? Der Taktik-Fuchs?
Bono weiß alles. Bono knows all.
Oder Bono, wie die Amerikaner sagen würden, Bono knows best.
Bono knows best, ja.
Gut.
Ihr seid alle verrückt.
Es ist doch so. Nur in Sachen Leroy Sané nicht. Egal.
Kannst ja in Klammern hinterher schreiben. Nur bei Sané nicht.
Außer Sané. Gut, ihr Lieben, wir sind durch für diese Woche. Nächste Woche, ey, wir müssen was mit deinem Mikro machen, Dennis. Ich hoffe darauf, dass der neue Computer deine Lösung bringen wird. Ich bin mir relativ sicher, dass er das tun wird. Weil das können wir der Community noch mal präsentieren. Das war wirklich Ohrenkrebs.
Das tut mir wahnsinnig leid. Chris, ich habe ja nicht vorgeschlagen, dass ich hier mitmache.
Ja, aber wir wollen dich da dabei haben. Wann kommt der neue Rechner?
Schlimm war das jetzt auch.
Ich glaube, das war schon ziemlich schlimm.
Ja, es ist schon nicht super, aber meine Güte, ey.
Ja, ja.
Kann ich sagen, warte, ich guck mal.
Der kommt auf jeden Fall nächste Woche.
So, den aktuellen Status deiner Bestellung. Dauert 2 Sekunden. Mach den Podcast aus, aber ich guck mal nach.
Achso.
Es dauert einen Moment, ich muss nachgucken.
Ja, kein Problem. Ihr Lieben, wir rechnen damit, dass er nächste Woche kommt und dass wir nächste Woche mit seinem neuen Mikro dann sehr viel bessere Qualität bieten können. In diesem Sinne, danke fürs Reinhören und wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Macht es gut und vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Ciao, ciao!
Nehmt eure Termine bitte.